Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
Und herzlich willkommen zur neuen Staffel vom Seriensprech. Es geht endlich wieder weiter und die zweite Staffel beginnt quasi fast wie die erste Staffel mit derselben Gästin, mit fast derselben Serie. So ein paar Sachen sind aber doch anders und vorher begrüße ich aber mal die Ulrike. Hallo.
Hallo.
Anders ist, dass wir uns diesmal nicht gegenüber sitzen, im letzten Mal. Das hört man vermutlich, dass es bei Ulrike ein wenig mehr halt. Und auch anders ist die Serie, die wir besprechen. Sie hat immer noch Sabrina im Namen, aber ansonsten, ja, nur noch wenig gemein mit der Serie, die wir in der ersten Staffel, in der ersten Folge besprochen haben. Wir wollen heute The Chilling Adventures of Sabrina besprechen. Das Netflix-Reboot von Sabrina, total verhext, beziehungsweise der Netflix-Verfilmung der neuen Comics, auf denen die neue Serie basiert. Und es ging jetzt von der, so habe ich das zumindest im Kopf, von der Ankündigung bis zu ist da gefühlt relativ schnell, ne? Irgendwie im letzten Jahr gab es irgendwie eine Ankündigung, es ist ein Reboot in Arbeit und ja, so. Und man erstmal so, ja, yeah, cool. super. Ist ja jetzt irgendwie die Zeit der Serien- und Filmreboots, vor allem der Serienreboots. Und dann gab es jetzt im Verlauf des Jahres so die ersten Details dazu und Bilder und einen ersten Teaser. Und bei den ersten Bildern und Teasern hat man schon gesehen, so, es wird etwas düsterer offensichtlich. Und so im Vorhinein kann ich schon mal sagen, die Altersfreigabe ab 16 ist, kann man glaube ich so sagen, durchaus gerechtfertigt, oder?
Würde ich sofort unterschreiben. Also es ist wesentlich düsterer. Also ja, ich will jetzt gerade schon wieder anfangen, weil wir ja vor einiger Zeit, ich weiß nicht mehr, wann wir gesprochen haben, die andere Sabrina-Serie besprochen hatten. Mhm. Und ich habe mich, deswegen will ich gerade schon wieder Vergleiche ziehen, aber ich glaube, das machen wir erst später. Aber sie ist düster und sie kam jetzt ja auch irgendwie so um Halloween rum. Und genau. Ich glaube, das war auch so ein bisschen Absicht. Mhm. Und es war schön. Ich war sowieso in Gruselstimmung, habe ich mich jetzt gefreut, dass ich das dann mir auch angucken konnte. Ich kann gar nicht mehr einschätzen, wann ich das erste Mal davon gehört habe, dass es die gibt. Ja. Wahrscheinlich hast du es gesehen.
Ja, ja, genau.
Und dann hast du mir quasi geschrieben.
War sofort so, guck mal hier, da.
Guck mal da, es gibt was Neues von Sabrina.
Ja, ja, genau. Und bei jeder etwas größeren Ankündigung habe ich irgendwie Ulrike
Ich wurde persönlich auf dem Laufenden gehalten.
Ja, genau.
Und darüber habe ich das mitgekriegt und dadurch war eine gute Taktung, habe ich mich dann drauf gefreut.
Ja. Ja, genau. Ich habe auch, also ich habe das so gelesen und dachte auch, Mensch, da freut sich die Ulrike bestimmt auch drüber. Und war auch gespannt, so, was kommt da jetzt? Anderes Reboot einer ähnlichen Serie, kann man glaube ich sagen, gab es ja jetzt auch Charmed. Und da hat man auch beim Cast nochmal irgendwie auf nicht weiße Frauen gesetzt und so und hab dann jetzt auch nochmal, nachdem ich auch mal, also den ersten Trailer geguckt hatte und dann so, ich weiß nicht, habe ich für nochmal ein bisschen recherchiert und gelesen und die Serie, Charmed kommt wohl nicht so gut an.
Heißt die immer noch Charmed oder hat die einen anderen Namen bekommen?
Nee, die heißt tatsächlich immer noch Charmed.
Auch von, also und Netflix hat die adaptiert.
Nee, ich glaube, es war CBS, was war das? Genau, wurde von CW oder CW umgesetzt, die auch die ganzen DC-Superhelden-Serien machen, also Arrow und The Flash und so, Riverdale, und von dem Sender wurde das umgesetzt. Und hab so mal so ein bisschen gelesen und ne, ein, was ist so, in dem einen Artikel von filmstarts.de hieß es auch so, ja, okay, das Feministische kommt ganz gut rüber und ist auch sehr zeitaktuell und so, aber so die Magie sozusagen geht ein bisschen unter.
Aber hast du es geguckt?
Nee, noch nicht. Es ist auch gerade erst angelaufen im Oktober. Wir nehmen jetzt Mitte November auf. Und dann habe ich mal geguckt auf IMDb, die Bewertung, was war das, 3,8 oder so.
Ich hatte auch gerade überlegt, was ist denn besser für ein Reboot, wenn es möglichst dicht am Original ist, damit die Leute, die es von früher noch lieben, nicht so abgestoßen sind, oder ja, wenn es jetzt wirklich weit davon weg ist. Ich hätte jetzt eher das Letztere vermutet, aber wenn du sagst, es ist jetzt wirklich... Also ich dachte, man kann es dann irgendwie neu aufnehmen und als eigenständige Serie irgendwie betrachten, aber sie würden sich wahrscheinlich auch alle beschweren, wenn man es irgendwie super dicht dran machen würde und dann nur Nuancen verändern.
Ja, also es sind halt auch wieder drei Frauen, drei Nicht-Weiße, auch wieder, ich glaube, Schwestern und genau, doch, drei Schwestern sind das und auch so die Schauspitze sind. Schauplätze sind wohl wieder dieselben, aber weiter reingeguckt habe ich jetzt auch nicht. Ja, genau, also IMDb-Bewertung 3,8 von 10 insgesamt bei etwas über 5000 Bewertungen ist jetzt eher nicht so gut.
Nicht so überragend.
Während die andere Serie... über die wir heute eigentlich sprechen wollen, mit einer 7,9 bei gut 22.000 Bewertungen auf Netflix wegkommt. Und ja, also ich, was du gerade gesagt hast mit dem so, was will man machen? Will man was Neues machen, was sich dann jetzt bei der Serie hier nur noch so ja, maximal bei den Charakteren und ein paar Details irgendwie noch ähnelt, aber ansonsten komplett was anderes ist? Oder will man eine Neuverfilmung desselben machen? Es gab irgendwie
ich glaube ja eigentlich will der Mensch, dass man dieses Erleben, dass man es einfach das Alte nochmal gucken kann, dass einer ja kommt, dir dein Gedächtnis rausnimmt und du deine Lieblingsserie noch einfach nochmal neu erleben kannst.
Genau.
Ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Hoffnung, die man immer an so ein Reboot oder Remake hat. Aber das kann es, glaube ich, nicht leisten.
Ich weiß nicht, ob du DuckTales gesehen hast. Da gab es jetzt auch ein Reboot
sporadisch
von. Und der Stil hat mir in den ersten Bildern und Trailern nicht so zugesagt. Und inzwischen habe ich es auch gesehen und es hat mir gefallen. Und das ist ja auch ein Reboot, aber dadurch, dass die Neffen, also durch den anderen Zeichenstil und die Neffen auch ja einfach größer wirken, anders wirken, wirken sie auch älter und es wirkt so ein bisschen wie so eine Mischung aus Reboot und Fortsetzung, genau. Und auch durch, dann im Deutschen natürlich auch durch die anderen Synchronsprecher und so, das ist ja auch nochmal, es gab dann noch auf Netflix die Serie, mit der ich überhaupt leider gar nichts anfangen konnte, One Day at a Time oder so.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Das war wohl auch One Day at a Time, genau. Das war wohl auch ein Reboot von der Serie, genau, von 75, kannte ich vorher noch die neue dann, was ich bei Kulturpessimisten von gehört habe, und da ist, glaube ich, aus dem Reboot, glaube ich, alte Darsteller irgendwie mal dabei gewesen oder so, ja, also, das ist immer schwierig. Ich glaube, in der Serienlandschaft haben wir jetzt wenig prominente Beispiele von irgendwie damals und Reboot, ne? Also das erste, was mir jetzt einfällt, ist Battlestar Galactica.
leider auch nichts, was ich gesehen
einmal,
habe.
Ja, auch ich nur so halb verfolgt, wo es ja immer die alte Serie und einmal die neue Serie gibt. Und ansonsten Alf soll ja auch als Reboot kommen.
Das kann ich mir nicht. Nein.
Ja, das war auch meine erste Reaktion. Nein. Und auch die Reaktion von vielen anderen.
Einfach nein. Das geht nicht mehr. Das funktioniert so nicht.
Genau. Der Synchronsprecher soll auch, jetzt trifft er komplett ab, soll im nächsten Dschungelcamp dabei sein. Also der deutsche.
Wir sind noch beim Thema Reboots.
Tommy Pieper, ja, genau.
Wir sind noch voll dabei. Und oh Gott, nein.
Ja, Alpha, so auch so eins der, wo ich so dachte,
Fuller House war ein.
Stimmt.
Gilt das als, ist das eine Fortsetzung?
Das war eine Fortsetzung. Ja, genau, das war
stimmt,
eine Fortsetzung.
Okay.
Ja.
Mist, jetzt hatte ich mich gerade gefreut, dass mir irgendwas eingefallen ist, was aber, ich von früher kenne und was jetzt von später kommt. Aber das war auch scheiße.
Ja, nee, aber
darf ich scheiße sagen?
Ja.
Das ist nicht amerikanischer Podcast, genau.
Und dann fragen sie, oh, was hat sie da Schlimmes gesagt, dass es rausgepiept werden musste? Nee, Alpha auch so meine erste Reaktion so, oh, nee, gar nicht. Reboot, was kommen soll, im Gespräch ist vom selben Macher, Buffy. Ja, muss auch nicht sein, ich weiß nicht, mal gucken. Also, und bei
das hängt auch einfach zu sehr an diesen Personen, die das gespielt haben.
Ja, und die Zeit auch, ne? Also das und wie sagte einer aus einem anderen Serienpodcast, ja, für jedes Serienreboot hätte es auch eine weitere Staffel Firefly sein können. ja. Aber ich glaube, mal so ein bisschen das vorwegzunehmen, dieses Reboot dieser Serie ist doch ganz gut gelungen, ne? So.
Ich fand's auch. Also ich fand's eigentlich super. Ich habe so die ersten, ja, sagen wir mal, 3 Episoden habe ich innerlich mit mir gekämpft, weil ich immer das Gefühl hatte, so ist Tante Hilda gar nicht. Tante Zelda, was ist los mit dir? Wach auf!
Ja.
So, es ist ein Fluch auf dir, du bist gar nicht so. Und ich habe es immer versucht noch zu vergleichen, aber ich bin reingewachsen. Und jetzt finde ich es eigentlich ziemlich cool und jetzt freue ich mich sogar sehr auf die zweite Staffel, weil es irgendwie dann doch, für mich ist es weit genug weg vom Original, dass ich es geschafft habe, mich dann davon auch zu lösen.
Ja, genau, so geht's mir auch. Ich habe es auch vorher jetzt nicht irgendwie nochmal geschaut, die alten Folgen.
Mal eben schnell.
Genau, das von daher fällt es mir wahrscheinlich auch leichter, da nicht den direkten Vergleich zu ziehen, aber bei mir war auch relativ schnell die klare Trennung da. Also bei so ein paar Sachen dachte ich so, okay, das war irgendwie anders. Also dass ich das erste Mal den neuen Harvey gesehen habe, da ich auch so, okay, das ist jetzt schon auch nochmal deutlich anders, auch die Beziehung generell zwischen Sabrina und Harvey.
Es war halt plötzlich alles schon da, irgendwie die ganze Handlung aus 5 Staffeln.
Genau.
Erste Sabrina war in der ersten Folge neuen Serie.
Ja, man hat auch nur das einmal irgendwie so eine Hommage an die alte Serie war, als Sabrina in den ersten paar Minuten der ersten Folge irgendwie reinkommt und das Radio oder Licht anmacht, so diese typische Geste mit dem Finger, was wir in der alten Serie öfter gesehen haben, wenn irgendwie ja gezaubert wird sozusagen. Das haben wir ja hier eher selten. Wenn, dann wird das ja, wie man sich das ja eher vorstellt, in langen Zaubersprüchen, Versen, ja, dargestellt.
So eher
in
Airquotes realistischeren Zauberdarstellung, also
genau.
Eher so mit so sehr ritualhaft, also halt nicht mehr nur, ich muss mir schnell ein Dings ausdenken und mich ganz konzentrieren und dann irgendeinen Reim raushauen, der dann irgendwie möglichst passen muss und der genau formuliert sein muss, sondern es gab halt, glaube ich, sehr feststehende lateinische Zaubersprüche und die haben sich teilweise auch wiederholt, also die sind, glaube ich, feststehend. Die alte Sabrina hat sich ja immer so reimlich oder ich fress dich mäßig irgendwas ausformuliert, was irgendwie selber passte, aber da ist es eher fast so wie bei Charmed, dass du immer so ein festes Buch hattest, wo du nachguckst und dann so deine festen Zaubersprüche hattest. Hast du eigentlich hast du auf Deutsch geguckt oder im Original?
Ich habe auf Deutsch geguckt.
Ich auch, okay.
Ja, also so die grundlegenden Unterschiede, die jetzt in dem offensichtlichen dass es halt deutlich düsterer ist und so und in einer ganz anderen Stadt spielt und im selben Serienuniversum wie Riverdale spielt. Also es ist auch irgendwie eine Nachbarstadt, die auch einmal fällt.
Ja.
Und tatsächlich hat man auch dieselbe Crew dafür genommen. Also die Dreharbeiten zu der neuen Sabrina-Serie haben direkt nach Ende der zweiten Staffel Riverdale begonnen. Und mal gucken, ob es da irgendwie, also habe ich auch noch nicht gesehen, habe ich aber auch Positives drüber gehört. Mal gucken, ob es da
ich nehme mich auch nicht, deswegen Crossover kann ich gibt. Da jetzt auch keine, da kann ich jetzt auch keine Querverweise ziehen, weil Riverdale kenne ich auch nicht. Aber ja, das ist die ist das Nachbardorf. Mhm. Greendale
ist die,
hieß das ist früher bei der anderen Sabrina so? Oder?
Nicht, ich glaube, es hat irgendwie in einer namenlosen Stadt gespielt oder so, Vorstadt oder so. Also man hat ja nicht so viel Außenaufnahmen immer gehabt, denn
aber Greendale klingt so bekannt.
Ich versuch's mal nebenbei hier rauszufinden, wo das gespielt hat. Ja, ansonsten was halt, wie du es gerade schon gesagt hast, ganz viel ist schon da. So, während wir in der alten Serie war die Beziehung zwischen Sabrina und Harvey ja noch im Entstehen und so sehr, so typisch teenagerhaft, noch so sehr schüchtern immer gegenüber und beide wissen noch nicht so richtig, wie und was und so, ne? Es war so ein vorsichtiges Herantasten und erst später hat sich das dann so gefestigt sozusagen.
Spoilern wir eigentlich?
Ja, wir gehen davon aus, dass Leute diese Serie schon gesehen haben, oder? Wie wollen wir vorgehen?
Ja, sonst wird's mir, glaube ich, ein bisschen schwierig.
Ja.
Genau, aber ja, in der ersten Folge ist dann ja halt ihr 16. Geburtstag, wie in der alten Serie auch.
Mhm.
Oder es ist der Tag vor ihrem 16. Geburtstag. Und da ist es dann schon so weit mit Harvey und Sabrina, dass sie sich dann schon das erste Mal "Ich liebe dich" sagen.
Mhm.
Also die sind da schon voll drin, anscheinend schon zusammen, seit sie 14 sind oder so.
Genau.
Also sagen sie nicht, aber es ist schon etabliert und sie weiß anscheinend auch schon, dass sie eine Hexe ist. Also ist nicht so überraschend wie in der alten Sabrina, dass sie plötzlich über dem Bett schwebt und ihre Tanten dann offenbaren, ach ja, übrigens, du bist eine Hexe, sondern sie weiß das irgendwie alles schon.
Genau, also sie ist schon eine Hexe, sie kann auch schon hexen, ne? Also sie kann auch mit ihren Kräften schon umgehen, während sie ja in der alten Serie das
erstmal anders macht.
Erst am 16. ja, erst erfährt und dann lernen muss und dann, das ist ja so das große Ding der Serie, mit ihrem ja, Teenager-Dasein, auch mit dem Hexe-Dasein dann irgendwie klarkommen muss, worum es sich ja dann größtenteils dreht. Ihre Eltern sind tot, während die ja in der Originalserie oder in der alten Serie irgendwie, also nee, da sind sie nicht tot, sondern sie darf ihr Vater hat ja ab und zu mal vorbeigeschaut, ne? Und ihre Mutter war aber Archäologin, die darf sie erst sehen, wenn sie eine Hexenlizenz hat, sonst verwandelt sie sich in Wachs, steht hier in Wikipedia.
Genau, ist dann ja auch irgendwann mal passiert. Die war irgendwie immer in Peru unterwegs oder so. Und sie durften sich eigentlich nicht sehen, aber in einer Folge passiert's ja doch.
Und ja, dann, da war ich auch so ein bisschen noch enttäuscht und hoffe auf Verbesserungen in der zweiten Staffel, der Carter Salem. Den gibt es in der neuen Serie auch, aber ja, nicht in der Form wie in der alten Serie. Also er spricht nicht. Diese kommentierende.
Es ist eher wie bei Lassie.
Ja,
immer so,
genau.
Mau! Und sie so, was, aber wie soll ich das denn machen? Mau! Ja, ich weiß, aber ich mach schon. Ist mir egal, wie du es anstellst.
Ja, ja, genau. Er hat auch speziell nochmal eine Rolle. Also, jede Hexe darf sich irgendwie einen Begleiter aussuchen. Oder bekommt irgendwie einen Begleiter zugewiesen. Und sie sucht sich eben diese Katze als Begleiter aus. Und die haben dann auch irgendwie die Aufgabe, ja, sie zu den jeweiligen zu beschützen und tatsächlich dann in der letzten Folge hören wir dann auch, wie einmal ein anderer Begleiter einer Hexe dann auch spricht tatsächlich und so ein Kommentar von sich gibt sozusagen.
Ja, und das war das Letzte, was er dann gesagt hat.
Genau.
Er sprach dann nimmer mehr.
Ja. Sehr, sehr treffend, ja, genau.
Aber sie haben diese Rolle des Salem von der Katze irgendwie aufgesplittet. Also es gibt weiterhin die schwarze Katze, die sie irgendwie beschützt. Mhm. Und dann gibt's dann aber trotzdem jemanden im Haushalt, der unter Hausarrest steht, so wie der Kater Salem früher, weil er ja mit Hildert mal zusammen die Welt erschafft, an sich reißen wollte. Das ist immer noch der geilste Handlungsstrang ever. Ja. Und jetzt gibt's da aber diesen Cousin, Ambrose, der, das ist irgendwie ein bisschen an mir, jetzt habe ich es vergessen, warum der überhaupt bei den Tanten unter Hausarrest gehalten wird. Hast du das noch parat?
Das wird auch in den letzten paar Folgen aufgeklärt. Es war irgendwie an einer Verschwörung beteiligt, Vatikan.
Ach ja, irgendwie sowas war das.
Genau, und aufgrund dessen steckt er da, ja, ist er da, hat er da Hausarrest. Ich muss auch sagen, der deutsche Wikipedia-Artikel ist noch sehr faktenarm, also da.
Das stimmt. Ich hatte auch geguckt, ob es da irgendeine Art Episodenguide oder sowas schon im Wikipedia gibt. Es gibt nur extern irgendwo auf einer anderen Webseite ein. Weil das wurde nur einmal kurz behandelt, aber er wirkte dabei jetzt gar nicht so böse und machtgierig wie Salem früher. Dem war ja alles ein bisschen scheißegal.
Genau, genau. Und er hat ja auch immer wieder irgendwie versucht, da wieder seine Triebe auszuleben, während Ambrose ja auch eine interessante Rolle hat. Der ist wie nennt man das, suche gerade die Begrifflichkeit, seiner Ausrichtung, also nicht weder schwul noch hetero, sondern
er ist offen. Weiß nicht, polyamorös.
Also ist ja beiden Geschlechtern Ambrose Spellman.
Bisexuell. Also ausgesprochen wird es ja nicht, aber es gibt halt verschiedene Situationen. Einmal, er macht doch, glaube ich, bei dieser einen Orgie mit. Mhm. Also, wie gesagt, FSK 16. hat aber auch irgendwie einen Freund, den er irgendwie kennenlernt und war jetzt aber auch. Hatte er noch mal irgendwas mit einem Mädel? Also während der Orgie, aber das ist dann ja irgendwie so buntes Kuddelmuddel.
Genau. Und genau, bei Salem in der alten Serie war es ja auch so, dass er ja ursprünglich auch mal ein Mensch war und ja eben dann verzaubert wurde zu dieser, zu diesem Kater.
Inklusive mit dem Hausarrest.
Genau.
Das war ja, glaube ich, beides Teil der Strafe.
Pansexuell, das war das.
Okay.
Ja, und ist auch ein Spellman. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern da der
Cousine. Also er sagt doch immer Cousinchen.
Okay. Ja, Sabrinas,
zu Sabrina.
Cousin, ja.
Ich weiß jetzt nur nicht, von wem. Ob die beiden Tanten müssten dann ja quasi noch einen Bruder oder noch eine Schwester haben. Weil er ist, glaube ich, kein Kind von einer der beiden Tanten.
Genau.
Oder zumindest er hat sie nie Mutter genannt, sondern immer auch nur so Tantchen, oder?
Ja, genau. Weiterer Unterschied ist, in der alten Serie war ja eine der beiden Tanten war ja Lehrerin. Ich mich da jetzt nicht richtig.
Also Zelda war auf jeden Fall immer. Die hat auch Verschiedenes gemacht. In der Serie hatte man ja mehr Zeit, das irgendwie zu entwickeln. Die war ja immer akademisch interessiert. Die war ja Forscherin. Irgendwann war sie dann Lehrerin an der Highschool. Die hat immer Tagungen gemacht. Und sie hatten dann ja auch irgendwann diesen Uhrenladen. Die hatten ja immer, weil sie so alt sind, auch schon verschiedene Berufe hinter sich.
Ja, genau.
Aber sie war immer so die forschende Wissenschaftlerin, Akademikerin. Das fand ich immer ziemlich cool. Aber die Zelda in der neuen Serie, die ist ganz schön gemein.
Die ist
so herzlos.
Ziemlich gemein und auch sehr gruselig irgendwie.
Und Kettenraucherin.
Ja.
Obwohl dieser Zigarrenhalterring, den sie hat, der ist schon irgendwie ein bisschen cool.
Ja. Das,
alles, was die da haben. Also jetzt muss ich gerade mal kurz den Schwung machen. Irgendwie alles, was die haben, also die Bildsprache von dieser Serie ist irgendwie sehr dunkel, aber auch sehr farbenkräftig. Und alles ist so ganz delikat, jede einzelne Teetasse und Teekanne und Schmuck und die Kleidung, es ist alles ausgewählt, schön und hübsch und edel, ein bisschen vintage. Also irgendwie nichts ist so richtig modern. Alles, was sie haben, ist irgendwie aus von früher oder so sieht es zumindest aus. Es sieht alles sehr altmodisch aus. Ja. Aber das ist was mir irgendwie gut gefallen hat. Das ist alles so, alles sah so edel und schön aus und so glatt und die Haare waren immer so ein bisschen hübscher gemacht, als wenn man nur sich für eine Serie auftakelt. Das war irgendwie sehr, sehr, es ist schön anzusehen alles.
Ja, genau, zu dem wie und wann das spielt, müssen wir auch noch gleich kommen. Ja, und Hilda ist die jüngere Tante und so ein bisschen die, ja, so schüchterne.
Ich finde, die wird so ein bisschen dämlich dargestellt.
Ja, genau, so ein bisschen schusselig irgendwie und man weiß nicht.
Ich weiß nicht, ich hatte die Vermutung, es wird ja immer gesagt, dass sie britisch ist, ob das aus der Übersetzung kommt. Dass sie halt, wenn sie sagt, irgendwie so ganz fiepsig und dann immer so sagt so, ah, hier ist dein Kaffee, Liebste. Immer so ein ganz bisschen, ah, ich weiß nicht, sie wird immer so voll duckmäuserisch dargestellt. Also über die Hilda-Darstellung habe ich mich ziemlich doll geärgert, weil die mochte ich eigentlich bei dem Alten total gerne. Ich weiß nicht, ob das jetzt halt ist, weil man irgendwie so im Britischen so here you are, darling. Ja. Ob sie das dann irgendwie so dumm übersetzt haben. Das ist so, hier ist es, Süße, dass das hier so dein Kaffee ist. Aber sie hat auch irgendwie ganz zum Schluss, haut sie auch mal irgendwie auf den Tisch und hat auch plötzlich mal eine Meinung. Und dann dachte ich so, ach ja, da ist die Hilda wieder.
Genau, in einer der späteren Folgen hat sie auch mal einen ziemlich coolen Moment. Das fand ich cool und hätte ich mir mehr von gewünscht. An der Stelle können wir dann mal schon mal auf den Cast eingehen. Ganz prominent so für ja Serienschauer, vor allem Doctor Who Fans, die werden eine bekannte Figur wieder oder Schauspielerin wieder erkannt haben, nämlich Michelle Gomez, die zuletzt die ja Missy gespielt hat bei Doctor Who, also die weibliche Inkarnation des Masters.
Und wer ist sie bei Sabrina? Ich kenne die Namen immer nicht.
Und bei Sabrina ist sie die Mary Wardville, beziehungsweise die, ist ja nur die äußere Hülle sozusagen, sie ist ja Miss Satan, die sich dann nur diesen Körper ausgesucht hat, was so ganz am Anfang irgendwie noch gezeigt wird und dann, da ist man aber noch im Gucken und irgendwie das kam irgendwie zu kurz, zu schnell. Das habe ich irgendwie, das wird dann erst später nochmal wieder aufgeklärt, wer sie denn
das
eigentlich
stimmt,
ist.
Das stimmt, das ging sehr schnell.
Das ging
sie
irgendwie
dann,
unter am Anfang.
Die war plötzlich da und dann puff, Autounfall, und man wusste noch gar nicht, wer sie ist und jetzt, dass sie jetzt jemand anders ist, hätte ich gar nicht gemerkt, weil ich kannte sie vorher nicht.
Genau.
Aber die ist dann auf jeden Fall die ganze Zeit eigentlich als Lehrerin an der Highschool von Sabrina.
Mhm.
Und genau, und die beiden Tanten haben jetzt ja kein Uhrengeschäft mehr. Vorhin hatten wir überlegt, was Zelda jetzt eigentlich für einen Beruf hat. Die haben ja beide so ein Bestattungsunternehmen.
Genau, in der neuen Serie haben sie ein Bestattungsunternehmen, wo auch Ambrose mitarbeitet. Und also das ist auch so der größte Unterschied, so ja, okay. das machen die so nebenbei und spielt auch in der Serie dann immer mal wieder eine Rolle. Zelda Fiona Spellman, voller Name ist, wird gespielt von Miranda Otto, das bekannteste ist jetzt für mich tatsächlich Herr der Ringe, wo sie die Rolle der Eowyn gespielt hat, also die Tochter vom Theoden. Ansonsten aber auch nicht untätig gewesen in der Serienlandschaft, wenn ich das hier so sehe. 24, Homeland, dann Krieg der Welten 2005, ist das die Tom Cruise-Film, okay. Aber ansonsten finde ich für die Rolle sehr passend gecastet. Also die geht da sehr gut auf in der Rolle, finde ich. Die passte da auch super rein. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, die spielt jetzt die Zelda, nee. Sondern das hat schon auch zu der Rolle ganz gut gepasst, fand ich.
Ich habe sie abgenommen. Ich mag sie in der Serie nicht sonderlich, aber das so war die Rolle, glaube ich, einfach auch angelegt.
Ja.
Dass sie halt nicht die wahnsinnig sympathischste ist und nicht immer auf Sabrinas Seite und dass man irgendwie die ganze Zeit überlegt, was wollen die eigentlich von Sabrina?
Ja, genau, Zelda ist in der Serie hier auch irgendwie so, man weiß nicht so richtig, wo ist sie irgendwie einzuordnen, ne? Das ist irgendwie sehr, sehr schwierig. Also auch bei Swordwell,
die ist cool, also als Rolle finde ich die super cool.
Die ist cool, ne? Und man weiß ja auch, da hat man wieder diesen da weiß man ja als Zuschauer mehr sozusagen, was ihr Plan ist und so. Die ist irgendwie ganz cool drauf und so. Aber ja, dann.
Da weiß man wenigstens, dass sie irgendwie was Böses im Schilde führt. Aber bei Zelda bin ich immer noch nicht sicher, ob sie jetzt was dafür Absprachen mit den Eltern waren, warum sie da jetzt unbedingt hin soll. Und das ist auch nach der ersten Staffel noch nicht aufgelöst, warum sie alle dazu drängen, dass Sabrina so in diese Hexenwelt eintritt und diese satanische Taufe mitmacht und an diese Akademie geht. Ich meine, sie kann doch schon alles zaubern. Warum muss sie noch an diese komische Akademie gehen? Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Sie macht doch schon irgendwie alles.
Ja, genau. Das scheint wohl so zum normalen Ritus oder ja, zum normalen Dasein eines Hexers oder Hexerin, Hexe dazu zu gehören.
Aber wie gesagt,
Auch die Auswahl des Zirkels und so, ne, und das.
Ja, nur bei der alten Sabrina war es ja halt, da musste sie ja wirklich von der Pike auf das Zaubern überhaupt erstmal lernen. Und irgendwie, sie macht ja schon irgendwelche Auferstehungsriten, holt Leute von den Toten zurück und macht sonst irgendwelchen
genau.
Kram.
Genau, und auch
ohne es irgendwie mal gelernt zu haben.
Genau, und auch ohne Probleme, wollte ich gerade sagen, aber es gibt ja auch in späteren Folgen dann doch irgendwie. Ist ja dann doch mal ein Zauberspruch schiefgegangen, während ja bei Sabrina das dazugehörte, dass sie ja einfach mal Sachen ausprobiert hat und gemacht hat und dann irgendwie gemerkt hat, oder dass dann die Konsequenzen daraus dann Teil der Handlung der Folge waren, ne? Also dass sie dann irgendwie, dass dann darum ging,
dass es dann verschlimmbessert hat.
Genau, dass das irgendwie rückgängig zu machen, weil es irgendwie schief ging oder sozusagen sie in die, worum es ja hier auch geht, in die natürliche Ordnung eingegriffen hat und das dadurch irgendwie schief läuft oder ins Extreme ausläuft.
Aber es war schon manchmal ganz schön krass. Also es war halt nicht wie beim alten Sabrina, dass es dann irgendwie so, ja, tut mir leid, und dann war das halt super peinlich,
ja, genau.
Oder irgendwie demütigend. Nee, Harvey musste dann losgehen und seinen von den Toten wiedergeholten Bruder erschießen.
Ja.
Ich dachte so, Alter, das geht jetzt nicht, dass das jetzt darauf hinausläuft. Also das ist echt schon dunkel gewesen. Ich dachte so, ja klar, dieses Verschlimmbessern, dann dachte ich, ah ja, so das Muster kennt man noch so von der Sabrina-Logik
genau.
Her. Sie versucht es wieder gerade zu rücken und klebt hier was an, klebt da was an und dann fällt wieder alles auseinander. Und dann nimmt er die Schrotflinte und erschießt seinen wiedergekehrten Bruder, was Sabrina verbockt hat. Das ist schon krass.
Genau, die andere Figur oder Schauspielerin, wo man überlegt, ah, die habe ich doch schon neulich mal gesehen, ist die Darstellerin der Hilda oder Hildegard Antoinette Spellman, auch ein interessanter Name, Lucy Davis, die mir jetzt am ehesten bekannt war als Assistentin vom männlichen Hauptdarsteller in Wonder Woman. Steve Travis, da hat sie die, wo ist sie denn hier? Gar nicht aufgeführt. Etta Candy gespielt. Und da kann ich mich jetzt noch nicht so direkt dran erinnern. Shaun of the Dead hat sie auch mitgespielt. Das war die Parodie des Horrorfilmklassikers Dawn of the Dead von mit und Sean Peck, Simon Peck. Und die Rolle oder die Besetzung fand ich auch passend zu der Rolle. Also da haben wir gerade schon gesagt, dass sie so ein bisschen immer etwas schüchterner irgendwie wirkt und so. Und
aber man hat gemerkt, sie war tendenziell auf Sabrinas Seite und gibt ihr auch ab und zu mal noch einen Hinweis oder bemuttert sie auch mal so ein bisschen mehr. Da ist Zelda irgendwie immer so ein bisschen gefühlskälter und so, löffel selber aus, was du dir eingebrockt hast. Hilda macht dann hinterm Rücken dann doch noch irgendwie was und versucht zu helfen und ist eigentlich, glaube ich, stärker, als sie selber glaubt. gerade auch, wo sie dann nachher in der Highschool später alleine irgendwie die Hexen draußen hält oder so und sie ist immer so unsicher. Und dann wächst sie aber dann doch über sich hinaus. Aber ich glaube, das ist auch, weil sie halt unter dieser Schwester steht, unter Zelda, weil die einfach so dominant ist.
Genau, und dann hat sie ja, weiß nicht, welche Folge das jetzt war, in dem Laden, in dem sie arbeitet, da wird ja die, wie heißt sie denn, das Mädchen, was in der Zeit immer für einen Jungen gehalten wird.
Susi, glaube ich.
Susi, die da wieder von den Highschool-Jungs,
gemobbt wird
und dann kommt sie irgendwie dazu und sagt, hier aufhören und sagt dann, ich weiß, warum du so bist und was damals passiert ist und fängt dann plötzlich zu an zu erzählen und wird auf einmal so ganz merkwürdig, unheimlich kommt sie rüber und reicht dann, dass die beiden eingeschüchtert sind und sagt dann auch noch, und hier, wenn du gehst, dann nimm deinen komischen Kumpel mit, der nebenbei auch noch auf dich steht und so. das fand ich eine schöne Szene. Da hat sie irgendwie, also so mehr so starke Szenen hätte ich gern von ihr gesehen, so in diese Richtung.
Ich bin mal gespannt, was aus ihr in der zweiten Staffel wird. Ganz in der letzten Folge zum Schluss sagt sie ja auch zu ihrer Schwester, dass sie jetzt ein eigenes Zimmer haben will. Die schlafen sonst immer zusammen. Zwar getrennten Betten, aber im selben Zimmer. Aber ich glaube, da hat sie dann vielleicht gemerkt, wie stark sie eigentlich ist. Also die hat sich dann doch ein bisschen entwickelt über diese aktuell 10 Folgen, die es gerade gibt.
Genau. Die zweite Staffel wird auch gerade schon produziert und glaube ich auch von Anfang an schon bestellt. Weiß gar nicht.
Ja, ich glaube schon bevor die andere irgendwie produziert war, hatte ich gelesen, dass die zweite schon irgendwie sofort mitgeplant war. Jetzt wäre es auch kein Ende. Also es war ja anscheinend schon darauf ausgelegt.
Will nicht mehr mit ihrer Schwester, die sie regelmäßig umbringt.
Oh ja, das ist ein bisschen witzig.
Das war auch irgendwie so merkwürdig, so, jetzt hat sie ihre Schwester umgebracht, so, wie, was, und, oh, da bist du ja wieder. Hat. Das hat aber lange gedauert, so, ja genau, was sie genervt hat, und, ja, okay.
Sie zieht sie die Schaufel über den Kopf, vergräbt sie. Und da kommt sie dann halt irgendwie 3 Tage später wieder.
Ja, und man merkt so, okay, das war jetzt nicht das erste Mal, das scheint irgendwie völlig, also zumindest für Zelda völlig normal zu sein.
Ja, das hat sie anscheinend schon ihr ganzes Leben lang gemacht. Immer wenn sie genervt hat, sie auf diesem bestimmten Fleckchen Erde auf ihrem eigenen Friedhof da irgendwie zu vergraben. Und wenn du in diesem Grab, in dieser Erde anscheinend vergräbst, der kommt dann halt irgendwann wieder. Das hatte immer so ein bisschen Friedhof der Kuscheltiere Charakter. Da muss ich kurz schmunzeln.
Ja, es gibt auch so einen ganzen Artikel, der sich mit den ganzen Easter Eggs, den ganzen Anspielungen auf andere Horrorfilme etc. auseinandersetzt. Dann kommen wir noch zu den zu der Kenan Shipcard, die Sabrina hier spielt. Die war mir neu. Guck auch gerade mal, ist jetzt glaube ich noch nicht so viel, ach ne, doch so ein bisschen hier.
Doch, die hat schon ein bisschen was gemacht, aber nichts, was ich bisher schon mal geguckt hätte.
Genau, ja, das habe ich auch nicht gesehen, Mad Men, da hat sie wohl mitgespielt, auch in einer der schon etwas bekannteren Rollen, die auch mal referenziert wurde. Ansonsten Heroes, mal eine Folge dabei gewesen, Monk 2 Folgen, Unbreakable Kimmy Schmidt eine Folge, erste Staffel. Aber ansonsten,
ist das, glaube ich, ihre erste große Hauptrolle?
Ja, glaube ich auch.
Ich fand sie großartig. Ich finde sie so toll.
Ja, ich finde sie also, auch super besetzt.
Das hat es mir leichter gemacht, mich an eine neue Sabrina zu gewöhnen, weil sie einfach so toll ist. Das sind alles auch so starke Frauenrollen und Bilder, die da eigentlich, klar, Hilda emanzipiert sich, die ist am Anfang ein bisschen duckmäuserisch, aber gerade auch Sabrina fand ich Wahnsinn. Und auch diese Mrs. Wardwell, klar ist die irgendwie grundlegend böse, aber es sind halt viele krasse, starke Frauenfiguren. Das fand ich irgendwie bemerkenswert und irgendwie auch spannend zu gucken. Und die Besetzung von Sabrina, die war ganz toll, wie die nachher noch so, sieht so klein, so niedlich aus, immer mit ihrem roten Mäntelchen, sieht immer ein bisschen aus wie Rotkäppchen, wenn sie durch den Wald rennt, mit ihren blonden Haaren. Und wenn sie da nachher irgendwie die Hexen mit Höllenfeuer verbrennt und sie steht da und alles um sie brennt und sie tötet da irgendwie gerade diese ganzen Geister und voll abgebrüht und mit ihrer Macht bewusst, das war schon das war perfekt. Also die ist super.
Ja, hat mir auch sehr gefallen. Also das passt auch sehr gut. Ich habe auch vorhin gelesen, dass sie ähnlich wie ihre Rolle, die sie spielt, auch Verhalten des Horror-Genres ist und so. Und das ist natürlich da irgendwie in die Rolle reinzukommen, beziehungsweise dass man ihr das auch abnimmt. Und das ist ja auch so eine der ersten Sachen, die man ja so lernt. Sie kommen ja irgendwie aus dem Kino und haben gerade, was war das?
Irgendwelche uralten Horrorfilme laufen da immer in den Kinos oder genau, im Fernsehen, die so richtig so schwarz-weiß und bisschen stoffelig.
Ja, Night of the Living Dead war es, glaube ich, der da wohl tatsächlich auch auf der Leinwand lief bei den Dreharbeiten. Genau, packen wir hier nochmal den einen Artikel noch mit in die Shownotes. Dann der den Harvey spielt, da habe ich gedacht, Mensch, der kommt mir irgendwie bekannt vor, aber sieht nur jemand anders sehr ähnlich, war aber jetzt auch noch nicht so unbekannt, und zwar Ross Lynch, den man ja ist auch so als wie so Teenie sehen, also Teen Beach Movie sehe ich hier gerade, Teen Beach 2, Violetta, Jesse, Austin und Ellie, und ich hätte irgendwie mit irgendeinem bekannten Verwandten, ich hatte irgendwie, musste an den Darsteller des Quicksilver aus den X-Men-Filmen denken, dem sah irgendwie ähnlich, und der passte eigentlich auch gut auf die Rolle des Harvey, der diesmal ja auch komplett anders ist. Also eher auch so ein, ja, oder kommen wir mal vorher auf den anderen Harvey, der ja so der ja Durchschnitts Highschool-Junge war, also irgendwie groß und gut aussehend und Footballspieler und so, und jetzt kein Dummer, aber auch nicht so super schlauer Junge, ne? Und während er ja hier ja relativ normaler Junge ist, der eben aber kein Footballspieler ist irgendwie oder so.
Nee, der zeichnet gern. Sein
genau,
Bruder ist Footballspieler.
Ja, zeichnet also gerne und ist arbeitet.
Sein Bruder sagt immer Nerd zu ihm.
Ja, genau. Und arbeitet dann später auch in der Mine von seinem Vater gezwungenermaßen mit und ja, kommt auch mit seinem Vater nicht so gut aus, sag ich mal. Und
nee, der ist aber auch so ein typischer Unsympath.
Ja, genau.
So irgendwie so ein gewalttätiger, sehr fordernder Vater, der seinen Söhnen irgendwie, der will, dass die in diese Fußstapfen treten, in dieser Mine arbeiten und bloß nichts machen, was irgendwie so geistig ist, also dass sein Sohn zeichnet und Comics mag, das findet er ganz schlimm. Und sein anderer, älterer Sohn, der Tommy, der muss halt in der Mine arbeiten, obwohl der lieber Sportler gewesen wäre und anscheinend auch ein Stipendium abgelehnt hat, weil er auch Harvey nicht allein lassen wollte, was man aber auch nur so hintenrum erfährt. Also es ist eine sehr, sehr dysfunktionale Familie da. Eine Mutter war da gar nicht, ne?
Nee, ich glaube, die war irgendwie,
das war ein Männerhaushalt.
Ja, genau. Irgendwie verstorben irgendwo vorher oder so. Ja. Wie fandst du denn die Beziehung zwischen den beiden? Also ich fand sie, ich habe ihr das abgenommen. Also es gibt so einen anderen Film, Star Wars Liebesbeziehung, wo man sich so denkt, so ja, das, ach, Skip. Und wo man denen das nicht so abnimmt, ne? Das war
oh
hier
nee,
schon,
die waren schon süß zusammen.
Ja, genau, die waren schon ganz süß zusammen. Also haben auch gepasst irgendwie aufeinander. Das,
ja, also ich hab's ihnen auch auf jeden Fall abgenommen. Das war jetzt nicht, dass man so dachte, hä, was will sie mit ihm? Das passt doch überhaupt nicht. Oder er ist doof zu ihr. Klar, es ist wie im alten Sabrina, dass er erstmal nicht damit umgehen kann, dass sie eine Hexe ist. Sie hat es ihm sogar auch einmal versucht zu sagen und muss es ihm vergessen lassen.
Yeah.
ist halt weiterhin ein schwieriges Verhältnis, weil sie ihn einfach auch anlügt und auch ihre Freundinnen. Dieser Konflikt ist natürlich bestehen geblieben, weil auch da ist in Greendale nicht, ist es nicht normal, dass es Hexen gibt und andere.
Ja.
So, aber da haben irgendwie, plötzlich alle haben dann ja irgendwie so Erlebnisse. Wir hatten, glaube ich, noch eine zweite beste Freundin. Über die hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht gesprochen, die Rosalind oder Ross.
Ja.
Die am Erblinden ist und ihre Großmutter erzählt ihr, dass die Frauen in ihrer Familie irgendwie, irgendwer hatte mal Ärger mit einer Hexe und dann deswegen erblinden die Frauen in der Familie und sie bekommen dann aber diese Schleue. Im Englischen heißt es Cunning, das heißt wohl irgendwie sowas wie Listigkeit, Gerissenheit oder irgendwie sowas. Und dass sie dann deswegen Visionen hat und dadurch kriegt es dann irgendwie, oder dann auch die Susie, die wir vorhin hatten, die Bushikose-Freundin, die dann irgendwie Erscheinungen oder Visionen ihrer Vorfahren hat.
Genau.
Die ähnlich war. Und irgendwie alle erzählen ihnen diese Vision und diese Tante Dorothea, dass die Spellmans Hexen sind. Und das kommt irgendwie dann jetzt auf verschiedenen Ebenen zutage. Also nicht nur, weil Sabrina irgendwas falsch macht, sondern das ist irgendwie anscheinend so in der Geschichte Greendales verankert, dass es dann irgendwann einfach zutage kommt.
Genau, also zum Ende der Serie stellt sich dann auch, oder zum Ende der ersten Staffel stellt sich auch erstmal überhaupt raus, dass also natürlich die ja scheinbar schicksalshafte Krankheit von Rosalind ja jetzt eben nicht so eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, 0815 Krankheit und ja, das arme Mädchen, dann ist das jetzt so ist, sondern tatsächlich auch noch mal einen anderen sehr interessanten Hintergrund hat, wie du ja gerade schon gesagt hast, mit dem Fluch und alles. Ähnlich wie bei wie hieß sie? Namen vergessen, wie du gerade schon gesagt hast,
Die Freundin?
Rosa, ja.
Rosalind? Und Susie?
Susie, genau, ja, Susie, wo sich dann rausstellt, ja, dass das dann doch nochmal andere Hintergründe hat und dass da mehr dahinter ist. Auch die, schätze ich raus, dass der Vater von Harvey die Mine, oder dass die Familie die Mine nicht ganz rechtmäßig erworben hat, sage ich mal. Und ja, halb Greendale irgendwie dann doch eine Hexenvergangenheit hat sozusagen. Also dass das,
genau, es wurden halt diese 13 Hexen wurden irgendwie ermordet und ihnen das Land und die Mine abgenommen. Und die wurden da in diesem einen Baum gehängt. Aber irgendwie die Spellmans haben anscheinend überlebt. Da weiß ich jetzt noch gar nicht genau wie. Oder ob die erst später dahin gezogen sind. Aber es gibt immer noch Hexen und Hexer auch in Greendale. Da taucht immer mal wieder so unterschwellig so, weißt du, was ich weiß? Und die so, ja, ich weiß nicht, ob ich weiß, was du weißt, aber vielleicht.
Ja, genau.
Ja.
Also das mit dem,
und dann kommt immer irgendwie raus so, noch ein Hexer.
Ja, ja, Hexen und Hexenverfolgung gehört dann doch sehr zur Geschichte von Greendale zu, wie man im Laufe der Serie lernt. War auch schon interessant und ja, eine interessante Entwicklung. Kommen wir mal zu dem, wann und wie das spielt. So, das war irgendwie, du hattest ja schon gesagt, in dem Haus, das wirkt auch irgendwie alles sehr altmodisch und zu Anfang wusste ich immer nicht, wann spielt das jetzt? Ist das jetzt im Hier und Jetzt oder irgendwie früher? Und also so von den ersten Eindrücken her dachte ich, okay, das spielt irgendwie, weiß ich nicht, in den 80ern, weil wie sie sagt, sie kommen ja da gerade aus irgendeinem Horrorfilm, klassischem Horrorfilm raus und so. Und dann sieht man aber doch in einer der letzten Folgen irgendwie so im Vordergrund liegend klingelt ein iPhone 10 von ich glaube Harvey ist es, wo gerade Sabrina anruft und so. Und also,
ach, recht hast du. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade mal geguckt, irgendwie Night of the Living Dead. Jetzt dieser Horrorfilm, der ist von 1968, aber ich weiß es jetzt echt nicht, nur weil der da im Kino lief, das kann ja auch ein Gruselabend gewesen sein.
Ja, genau.
Ich meine, sie hatten jetzt nicht groß, ja, haben sie irgendwann mal was im Internet recherchiert? Nee, sie sind halt zu ihren Großeltern gegangen, um irgendwie was über die Familie zu erfahren.
Ja, genau, also auch so das mit der Schule und dieser Laden und so, das wirkt schon irgendwie alles sehr, ja, 90er, 80er, so, also jetzt
aber
nicht
stimmt,
so.
Aber stimmt, er hatte ein Smartphone. Das passte da irgendwie überhaupt nicht rein.
Ja, ja, als wenn das im Hier und Jetzt spielt, so. Da hat man sich wahrscheinlich schon irgendwie dazu entschieden, das vom Stil her so anzulegen, aber auch nicht jetzt in irgendeine Zeitlinie zu verhaften.
Also es gibt keine Angabe, hast du nichts dazu gefunden, weil das hätte mich jetzt sehr interessiert.
Na, ich schaue gerade mal, aber wie gesagt, man sieht ein relativ aktuelles Smartphone.
Ja, aber irgendwie auch die Zelda liest doch ganz oft Zeitungen aus verschiedenen Ländern. Vielleicht steht ja da irgendwo mal ein Datum drauf. Ist ihr das aufgefallen? Sie hatte mal eine japanische, eine russische oder eine englische Zeitung in der Hand.
Das ist mir in einer letzten Folgen aufgefallen, dass da in der Zeitung waren plötzlich irgendwelche chinesischen Schriftzeichen zu sehen. Und ich dachte so, huch, okay. Hab mir jetzt aber nichts weiter dabei gedacht. So.
Und vorher war mal ganz am Anfang mit kyrillischen Schriftzeichen. Da dachte ich schon, was liest die denn da alles? Vielleicht ich muss mir das nochmal angucken, vielleicht steht da irgendwo ein Datum, aber irgendwie das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Man sieht auch nirgendwo mal ein Auto oder sowas, ne?
Ja, Autos auch, also doch mal so hin und wieder, aber es sind auch eher so ältere Autos. Gut, bei den Amis ist das ja, nochmal ein bisschen anders, die schon.
Man sieht auch voll wenig von, also irgendwie fällt mir gerade auf, dass es irgendwie nur so vier Schauplätze gab. Irgendwie Wald, Haus. Na gut, die beiden Schulen.
Die Schule so ein bisschen, ja, genau. Die beiden Schulen, ja, die Mine, genau.
Und dann hört es auch langsam auf. Also es gibt nicht so diese Stadt. Aber das gab es ja bei der alten Sabrina auch nicht.
Mhm.
Da hat ja auch meistens immer nur alles so an diesen Orten stattgefunden. Das war dazwischen nicht so wirklich verbunden.
Ja, genau. Das Haus der Spellmans, die Schule war es und
die Akademie.
Akademie, ja, ansonsten war es das ja eigentlich. Ne? Und hier ist es ähnlich. Also, ja,
und die Leute sind irgendwie so zeitlos gekleidet. Also das war jetzt nicht Mode aus einer bestimmten Epoche.
Ja, genau, das auch. Ja, ja.
Sondern so ohne Aufschriften, keine Comic-Aufdrucke, irgendwas, wo man hätten sagen könnte, Superman gab's schon oder so.
Ja, ja, genau. Das ist also irgendwie alles sehr zeitlos gestaltet und hin und wieder fällt einmal irgendwas ins Bild sozusagen.
Der hätte dieses Smartphone jetzt nicht gegeben.
Genau. Also so, das sind immer irgendwie so Sachen, dass man irgendwie Technologie sieht, wo man dann das, was man da gerade sieht, irgendwie in Zeit verorten kann.
Mhm. Das ist eine sehr künstlich angelegte Umgebung, die sie da gemacht haben.
Ja, da erstmal interessant zu wissen, wie man sich denn da bei der Gestaltung und so in der Location-Suche dazu entschieden hat, aber es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es ja mit Riverdale sozusagen zusammenhängt. Und
sie hatten diesmal auch so ein richtiges Hexenhaus.
Genau,
halt nicht so ein Wohnhaus wie früher, sondern so ein richtiges Hexenhaus.
Genau, so schon etwas abgelegen und auf einem,
ein
kleiner
Friedhof
davor war, genau im Vorgarten, sehr gruselig war. Ich fand das übrigens immer sehr schön, wie Ambrose, also auch allein der Name und dass das dann von einem People of Color gespielt wird, auch einem bekannten Darsteller, soweit jedenfalls, dass er dann immer da im Morgenmantel rumgerannt ist und Tee trinkend irgendwie auf der Veranda rumstand und so und ja.
Der war schon cool.
Ja.
Also der hatte irgendwie eine sehr spannende Rolle und der war auch irgendwie eine so ganz flippig und hatte immer was Hilfreiches. Der war irgendwie immer so diese Stimme der Vernunft. Ich weiß nicht, gab es mal eine Szene, wo er meinte, warum musst du immer denken, dass die Welt für dich irgendwie extra Regeln aufstellt und ist da irgendwie voll ausgeflippt. Ich dachte so, ja, einer spricht's mal aus, weil Sabrina ist immer so gegen alles und denkt, na, wenn ich so mache und so mache, also in der Logik müsste das dann ja so gehen. Aber dann,
genau.
Ich muss sie dann zwar töten, aber wenn ich sie dann wieder eingrabe und wieder, das steht ja nicht, dass ich sie nicht wiederbeleben darf danach, und so denkt so, das schreit ja schon irgendwie ein bisschen nach Ärger und ist dann ja auch schief gegangen und nee, er hat eine ziemlich coole Rolle. Vielleicht auch, weil die Tanten diesmal nicht so persönlich und mit ihr so weiterführend waren, er ist irgendwie immer noch so ein bisschen der Salem, der einfach immer noch mal ein bisschen mehr weiß und irgendwie
der ja auch hilft, also auch ganz Anfang dieser, als sie
auch nicht so ganz legal manchmal.
Ja, genau, als sie den Direktor von der Schule irgendwie fernhalten wollen und ihn dann zum Spinnenzauber ärgert sozusagen und er noch so sagt so, bist du sicher, dass du ihn nicht auch umbringen willst? Das ginge auch. Und so, okay.
Das wäre kein Problem.
Ja. Das ist sehr schön gewesen. Haben wir noch irgendwie vom Cast, ja doch, genau, die anderen Damen sozusagen, mit denen
so
Sabrina
die
zu
Libby,
tun hat.
Die Libby Chesnas
der
neuen Serie.
Die Libby Chesnas, genau, dieser Serie. ich glaube, Agatha, nee, Prudence Knight.
Ja, Prudence wäre so die Libby.
Genau, und dann noch die, ist dann die Agatha gewesen.
Wie die andere heißt, weiß ich gar nicht.
Gibt das Wiki hier mehr her, ja. Es gibt ja dann noch diese, ja, dieses typische Dreiergespann, was man auch so kennt, so, ne? Die drei Mädels, die miteinander abhängen und die
eine
ist so
die Anführerin.
Und die, ja, ich will jetzt nicht Bitch sagen, aber.
Ja, sie hat ihre eigenen Ziele und.
Genau.
Sabrina passt da nicht so rein und die mobbt sie ganz schön. Also sie trägt die Haare immer sehr schön, die hat immer so Fingerwaves.
Genau, und dann auch alle drei angezogen in so einem, ja, eher mittelalterlichen oder ja,
nee,
eher,
mittelalterlich
eher
nicht.
Antikem Gewand irgendwie so. Oder sehr, sehr so,
also
brave Schulmädchenuniform.
Genau, aber so in ein bisschen längeren Kleidern und sie tragen dann immer so einen Spitzenkragen drüber.
Mhm.
Aber ja, es sieht irgendwie sehr züchtig aus, aber keine mittelalterlichen Leinengewänder, sondern schon schöne Kleider. Wie ein bisschen eine schickere Schuluniform.
Ja, genau. So, jetzt. Auch da spielt ja dann auch nochmal später eine Rolle, wo sich dann rausstellt, wer ihr Vater ist und so. Und um auch mal auf ein paar Folgen zu kommen, also so sehr eindeutige Alterseinordnung und dann auch doch etwas gruseliger fand ich ja die Folge mit diesem mit den Träumen.
Ja, die war ein bisschen komisch, die Folge.
Wo sie, also die zum einen, während der Rest der Serie und gerade auch die letzten Folgen natürlich doch eher eine fortlaufende Story erzählen. Mhm. Gibt es dann zwischendurch mal so die, wie heißt man in anderen Serien, so Flaschenfolgen nennen würde oder so.
Was, Flaschenfolge?
So Folgen hat, die schon zwar irgendwie was erzählen, aber zur eigentlichen Story nicht so dazu getragen. Flaschenfolgen sind so, oder Bottle-Episodes sind Folgen in Serien, wo man so ein bisschen am Budget spart, die auch meist immer nur an einem Ort spielen und dann immer auch eine abgeschlossene Handlung haben und die man dann auch überspringen kann. Also beispielhaft für Breaking Bad zum Beispiel, oder um ein prominentes Beispiel zu nennen, bei Breaking Bad gibt es eine Folge, wo sie im Chemielabor eine Fliege haben. Und das geht dann nur darum, die Fliege da rauszukriegen und loszuwerden. Und also ich finde die Folge sehr anstrengend.
Das stimmt, da erinnere ich mich auch noch dran.
Beim ersten Mal gucken habe ich sie dann halt noch weitergeguckt, weil ich auf irgendwas gehofft habe, was ich immer so aufbauende Sachen mag, dass ich dachte, dass da irgendwas passiert und irgendwas gesagt wird oder gezeigt wird, was später nochmal irgendwie wichtig wird oder dann Sinn macht. So wie es ja bei Doctor Who, wo man immer sagt, so ja, also in den neuen Folgen kannst du irgendwie bei Staffel 5 anfangen, aber auch bei der also New Who, dann bei der ersten Staffel, dann machen andere Sachen später mehr Sinn oder sind emotionaler und so. Und ja, so war dann auch so ein bisschen die Folge mit diesem.
Mit dem Schlafdämon.
Mit dem Schlafdämon, genau.
Batti Bat oder so.
Wo sie, genau, sie kriegt irgendwie so einen geheimen Gegenstand übergeben, ne, den sie da lösen muss. Ich versuche gerade irgendwie.
Sie wollte in der Akademie, wurde sie so ein bisschen niedrig gehalten. Sie wollte halt zaubern lernen, aber
ja.
Hat halt irgendwie nur so Kräuterkunde und Chor. bekommen und da hat sie, wollte sie halt zaubern und dann gibt der Typ ihr dieses irgend so ein Artefakt, was er selber nicht lösen konnte, hat gesagt, ja, wenn du das aufkriegst, dann dann bist du würdig und darfst auch die anderen Vorlesungen und Unterrichte besuchen.
Genau, so ein Puzzle ist das, was sie da kriegt, wo sich dann zum einen rausstellt, dass dieses Ding ihr Vater erschaffen hat, und als sie das dann aufhat, ja, entweicht da ein Dämon, ja, Batibat. Und dann scheint es ja erstmal so, als wenn Zelda und Hilda den irgendwie relativ einfach das erledigt haben und dann geht's halt darum, dass genau, dass der Dämon ist in dem Haus gefangen, weil das Haus mit ja Schutzzaubern belegt ist. Da gab's ja auch zu Anfang so in den ersten Folgen, als Sabrina sich dem Ritual verweigert und dann die anderen ihr hinterher folgen und dann sagt Ambrose so, wenn ihr jetzt weitergeht, dann wischt euch hier der Schutzzauber des Hauses und so.
Nur Spellmans können hier reingehen.
Genau, und als Zuschauer merkt man schon so, ich glaube, das denkt er sich jetzt gerade aus, ne?
Aber riskieren wollten es die anderen doch nicht.
Genau. Und dann wird es ja auch direkt aufgelöst, so, was für Schutzhauer, die ich gleich errichten werde hier. Mhm. So, okay, ja, cool. ja, und Batibat versetzt dann alle im Haus in den Schlaf und foltert sie dann in den Träumen, um herauszukriegen, wie er dann aus dem Haus rauskommt.
Oh, das war aber echt ein bisschen langatmig. Man wusste so, okay, jetzt gehen wir jeden Einzelnen durch und jeder hat seinen eigenen Traum und man sieht so seine Ängste und was ihn wirklich beschäftigt. Und das hat gut Zelda ein bisschen menschlicher gemacht, weil sie dachte, wenn sie ihre Schwester verliert, ist alles ganz furchtbar. Wenn sie sie nie wieder, also sie hätte sie quasi ein letztes Mal erschlagen und jetzt kommt sie nicht wieder. Mhm. Und komischerweise war es bei Hilda, dass sie mit ihrer Schwester zusammengenäht wird und sie nie wieder los wird. Es hat schon so einen sehr krassen inneren Konflikt aufgemacht, aber es war ein bisschen langatmig.
Und die dann da die Retterin spielt, die dann mal so ein bisschen eine andere Rolle einnimmt, aber auch was auch daran liegt, dass es gegen ihre Pläne läuft, ist Mrs. Wardwell, die vorher in dem Haus schon war und durch einen Zauber die Spiegel in eine Art Überwachungskameras sozusagen verwandelt hat und Sabrina beobachtet hat und eben mitbekommt, was da passiert. Und dann, da wurde es so ein bisschen Slapstick-mäßig dann in den verschiedenen Träumen aufgetaucht ist und dann so, ach Mist, ich bin im falschen Traum.
Das stimmt.
Das fand ich lustig, dann ist auch so ein bisschen an Doctor Who, fand ich, so vom Stil her. Und ja, genau, dann geht's halt darum, irgendwie, dass sie dann, dass dann versucht wird, allen Beteiligten irgendwie zu erklären, so, hier, alles gut, ist nur ein Traum und du musst ja bewusst werden, dass hier ist ein Traum und so und ja.
Ja, aber hat für die, klar, sie hat dann danach, klar, die Erlaubnis bekommen, jetzt auch die höheren Unterrichtsformen zu besuchen, aber jetzt so wahnsinnig handlungsvorantreibend war es dann irgendwie doch nicht. Also da hatte ich genau, wie du sagst, das Gefühl, also das ist jetzt eine Episode, also die hätte man jetzt auch vielleicht weglassen können, was ich bei so einer zehnteiligen Staffel schon irgendwie sehr verwunderlich finde.
Ja, so Filler-Episode nennt man das auch.
Aber die brauchten keine Filler-Episode. Also,
ja, genau.
Das ist voll unnötig. Es ist die erste Staffel von einer Serie, wo irgendwie, glaube ich, viele sich drauf freuen und es hat nur 10 Episoden, diese Staffel.
Aber vielleicht hatten sie das auch irgendwie als Idee da liegen und wollten das irgendwie machen. Und was es ja in der Handlung vorantreibt, ist eben, dass Sabrina halt feststellt, dass Miss Wardwell ja doch keine normale Sterbliche ist, sondern auch offensichtlich eine Hexe ist. War ihr ja bis dahin nicht bekannt.
Was ich ganz nett finde, ist, dass Batibat finde ich auch auf Wikipedia in der englischen, dass das eine, dass es ein Rache-Dämon ist und der hat auch was mit Schlafen zu tun. Also sie haben sich anscheinend auf echte Dämonen irgendwie bezogen. Ja. Also zumindest dies in verschiedenen Regionen, Geschichten, Legenden
Kulturen
gibt.
Ja. Der sah auch echt gruselig aus. Also das war so, ja, okay.
Ja, auch dieser, auch der dunkle Lord und alle Viecher, die da so waren und die gehängten Hexen, also ja, trifft alles ganz gut den Gruselnerv.
Die genau, aber
echt,
also,
echt unheimlich aus.
Ja, aber es war halt auch nicht zu gruselig, dass man irgendwie das, oh nee, das ist jetzt, muss ich jetzt so irgendwie Pause machen oder so. Also jetzt so,
nee, also es war nicht widerlich.
Spreche ich jetzt mal zu für mich, genau, es war jetzt nicht,
mir ist nicht
irgendwie widerlich
geworden.
Oder irgendwie zu gruselig. Ich glaube auch, glaube ich, einen typischen, alles ist still und plötzlich kommt, es gibt irgendein Geräusch und alle schreien und man erschrickt sich total. Gab es auch in der Folge mal, der hat mich dann auch gekriegt.
Ja, ein so ein Jumpscare gab es mal, das stimmt.
Ja.
Aber damit haben sie es nicht übertrieben und es war nicht widerlich wie manch anderer Horrorfilm,
genau,
oder irgendwie sowas, wo du denkst, so, also das ist jetzt echt drüber. Ich war an vielen Stellen einfach überrascht, wow, so, das war, passte nicht in mein Bild von Sabrina, also so als,
ja,
als,
genau,
als Hülle. Und dachte so, what, die schlitzt ihr jetzt wirklich den Hals auf? Was machst du da? Hast
ja
du nicht Hausaufgaben? So.
Genau, das ist so das was so im Verlauf der Serie auch immer wieder überrascht, so die Boshaftigkeit von Sabrina, also so bestimmte Dinge, da gibt's so eine Schwelle, so wie Kannibalismus, ist auch eine der späteren Folgen, die dem Kulturkreis, wo sie sich bewegt, irgendwie ganz normal zu sein scheint und so ein Ritus ist und also ein Großteil macht irgendwie mit und findet das toll und so ein paar andere sind so, ja, finde ich jetzt nicht toll, aber das ist halt so, drauf sind, ne?
Das ist halt so, dieser ganze religiöse Überbau da drüber, der ist schon irgendwie ganz schön krass. Also
genau, dem widersetzt sie sich ja auch, ne? Und dem will sie sich ja auch nicht anschließen, diesem.
Ja, sie hinterfragt, das finde ich immer
genau
cool. Also sie hat dann irgendwie eine Meinung und dann macht sie auch was, wie schon ganz am Anfang, als ihre Freundin gemobbt wird, dass sie dann diesen Wicca-Club gründet. Wicca,
ja,
hat, glaube ich, auch,
stimmt,
heißt
ja,
da, glaube ich, auch irgendwas mit Hexe, ne? Obwohl es dann irgendwie heißt, was mit Club, der verhindert, dass hier gemobbt wird gegen
ja,
Frauen,
genau,
oder so.
Ja, genau.
Und sie macht dann halt was dagegen und versucht irgendwie zu verhindern, dass diese Tradition unhinterfragt weitergeführt wird und sagt so, ja, es ist doch, der Priester ist doch ein Mensch, warum bist du dir sicher, dass das jetzt im Sinne des dunklen Lords ist? Aber, also diesen ganzen religiösen Überbau, den fand ich manchmal ein bisschen befremdlich. Also dass das alles so eine Religion ist. Ich fand, in dem alten Sabrina war das halt immer so, klar, eine andere Welt, aber das war immer eher so ein Verwaltungsapparat, wo du
ja,
halt so,
genau,
Lizenzen erwerben musstest und dann durftest du Sachen und manche durftest du nicht und dann musstest du irgendeinen Antrag ausfüllen und das war dann irgendwie voll schwierig und hier ist das alles so, es ist die Religion des dunklen Lords und geheiligt sei Satan und das war dann immer schon, das hatte irgendwie nochmal einen ganz anderen Touch, also das war jetzt, das war so das Einzige, glaube ich, was ich ein bisschen schwierig an dem ganzen Zeug finde.
Ja, also dieses Ganze so, ja, wir hier die Bessergestellten, so die Hexen, die sich sehen, versus die, ja, die Normalsterblichen und auf diese immer so ein bisschen herabschauend draufschauen und so und das erinnert ja an die Strukturen, wie sie auch bei Harry Potter sind, ne, wo es ja auch so drum geht, Reinblüter und so und die Muggel, ist es ja hier ähnlich.
Aber gibt's bei Harry Potter da so einen religiösen Überbau oder sehen die sich einfach als Gemeinschaft, der dann noch einen höher gestellten, ich habe Harry Potter nie gelesen, muss
so,
ich gerade gestehen.
Okay.
Deswegen weiß ich gerade nicht, ob es da noch jemanden gibt, zu dem sie aufsehen und so sagen, hier, Dumbledore, du großer Herrscher, was du willst, dem unterwerfe ich mich, oder sind die einfach eine Gemeinschaft und sagen, also Muggel sind blöd?
Also es geht bei Harry Potter auch, Hermine ist ja eine Tochter von einem Magier und Muggel, also ja, Mischling oder Mattblatt wird sie beschimpft im Original, wo es also so ein bisschen darum geht, so wer ist wer stammt von wirklichen schon immer einer reinen Magierfamilie ab und wer ist irgendwie wo besteht der Familienstammbaum irgendwie aus halb ja normalsterblichen Menschen und Zauberern und so. Da gibt's nicht diesen stark Religionsding, aber schon dieses so, ja, wir die Zauberer und dann gibt's noch die Muggel und so und es gibt ja auch den Vater von Ron Weasley, der was war sein Job nochmal, der immer wieder über die sich wie so ein Erwachsener, der gerade die Welt entdeckt, sich über die normalen Gegenstände des Alltags, die wir so haben, erfreut und so und das immer wieder faszinierend findet. Und man jetzt auch in den Fantastische Wesen, wo sie zu finden sind, Film, wo jetzt der zweite Teil rauskam dieser Tage, da spielt das ja auch eine Rolle, die Welt der Magier und die normale Welt, und dem Auseinanderhalten davon und dem, dass man nicht möchte, dass da irgendwie vermischt wird. Also hier in Sabrina geht es ja darum, dass Hexen nicht mit Normalsterblichen zusammen sein sollen oder dürfen. So gibt's das bei Harry Potter auch in ähnlichen Zügen.
Aber jetzt nicht, weil dann irgendwie noch ein höheres Wesen, auch noch ein böses höheres Wesen,
ja,
irgendwie einschreiten würde.
Nee,
also das gab's, glaube ich, bisher in so Hexengeschichten, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob es das woanders schon mal gab. Ich dachte, also für mich war immer so Hexen war immer so eine Art Selbstverwaltung, die sich halt so selber strukturiert haben und gesagt haben, gut, wir dürfen nicht eingreifen, wir dürfen keine Toten wiederholen, blablabla. Aber es gab nie so ein höheres Satan- oder gottähnliches Wesen,
genau, hier haben sie ja
was das Ganze noch überwacht hat und mit Strafe gedroht hat. Also, und es gab auch, glaube ich, es gab verschiedene Zirkel, aber ich glaube, es gab, glaube ich, keine Zirkel, die jetzt nicht dem, na gut, Hilda wurde ja irgendwann exkommuniziert, weil sie irgendwie Sabrina bei irgendwas, weil sie bei einer katholischen Taufe beigewohnt hat.
Ah ja, genau.
Aber jetzt weiß ich gar nicht, ob, also Hilda bleibt eine Hexe, aber sie ist nicht mehr irgendwie, ist sie nicht mehr dem dunklen Lord unterstellt, ist sie jetzt religionsfrei, aber weiterhin eine Hexe. Also es ist irgendwie,
ja, genau,
da bin ich noch nicht ganz schlau.
Genau erklärt, ja.
Wie das funktioniert, auch mit den verschiedenen Zirkeln, ob es da auch welche gibt, die jetzt nicht dem, also ob es quasi nochmal verschiedene Religionen innerhalb dieser Hexengemeinschaft gibt. Also da, vielleicht wird das ja irgendwann nochmal ein bisschen aufgedröselt.
Ja.
Also Hilda ist jetzt ja auch so ausgeschlossen, die darf dann ja auch nicht mehr bei bestimmten Sachen dabei sein. Wenn der Hohepriester vorbeikommt, darf sie nicht dabei sein. Also die ist irgendwie geschämt, geschandt irgendwie, die ist ausgeschlossen. Aber sie darf noch Hexe sein. Weil sonst bei Sabrina Alt wurde ja früher immer dann gleich die Hexenlizenz entzogen. Verwaltungstechnisch.
Ja, genau. Das gab's da durchaus, ja. Ansonsten bei der alten Sabrina-Serie gab's ja so so hin und wieder, dass irgendwie mal sie eine Prüfung machen musste oder so, ne?
Ja, halt wieder so Verwaltung.
War das ja,
du musst
eher
diese
so,
Lizenz erwerben, wie so ein Führerschein.
Ja, genau. So war das ja so. Ja, das ist halt so da diese andere Welt, so, ne? Und ja.
Und vors Hexengericht, aber da gab es keinen höheren Richter, sondern es waren halt alte
Hexer
und Hexen, die halt schlauer waren.
Ja, während ja hier zumindest der Zirkel, dem sie sich anschließen soll, tatsächlich irgendwie als große Übermacht den dunklen Lord Satan haben, der auch da dargestellt wurde in Verkörperung von einem ziegenmenschenartigen Wesen und so. Das fand ich dann schon wieder passend und hat einen dann auch wieder so mehr in dieses gruselige so Ding stimmungsmäßig versetzt. So, das fand ich ganz passend.
Hast du eigentlich mal die Comics gelesen, auf denen das basiert?
Nee, gar nicht. Ich habe nur gelesen, dass das Intro am Comic angelehnt ist. Was man jetzt bei, wenn man normal die Folgen zusammenhängend guckt, bei Netflix nicht so oft sieht. die habe ich nicht gelesen.
Also ich glaube, die sind ja auch erst... Die sind noch relativ aktuell, oder?
Ja, irgendwie 2014.
Also schon lange nach der alten Sabrina quasi.
Ja, genau.
Was ich auch noch lustig fand, wo du gerade das Intro sagst, ist mir aufgefallen, dass diesmal, also dass das auch altmodisch gemacht ist. Weil früher, wenn man jetzt alte Filme guckt, dann fällt mir immer auf, dass am Anfang die Credits gezeigt werden. Also Produzent und blablabla. Und das machen die jetzt bei diesem Ding auch. Ich weiß nicht, ob das damit reinspielt in dieses, ah, das soll alles ein bisschen auf aus einer früheren Zeit, aber wir wissen nicht ganz genau, wann sein soll, weil normalerweise bei aktuellen Filmen kommt das ja immer erst zum Schluss.
Ja, das ist unterschiedlich so bei den Serien. Das kommt auch darauf an, wie das so gestaltet ist, ob jetzt eine Folge direkt mit dem Intro immer beginnt oder ob es da das, ja, ich nenne es jetzt mal Prelude gibt, so die Einführung und dann kommt das Intro und je nachdem, also so, jetzt muss man wieder als Beispiel zu nennen, so Breaking Bad oder bei der Call Saul haben wir dann doch eher kurze Intros, aber ja, genau, das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen.
Fällt mir nur mal auf, wenn wir jetzt zu Weihnachten dann wieder irgendwie irgendwelche alten Filme gucken.
Ja.
Dass dann irgendwie am Anfang immer so irgendwie ist passiert was auf dem Bild, dann bleibt es kurz stehen und dann wird so der Produzent eingeblendet und dann bewegt sich das Bild wieder weiter, wieder so Standbild und dann wird wieder was anderes eingeblendet, wo du denkst so, hä, das passiert heute sonst eigentlich nicht mehr so, sondern dann kommt irgendwann der Titel und dann geht's los.
Ja, ich will noch kurz über Father Blackwood sprechen, den wollen wir ja auch nicht übergehen, gespielt von Richard Coyle. War mir jetzt auch nicht so bekannt, aber ist auch schon in der Serienlandschaft so ein bisschen unterwegs gewesen. Und ja, deren Rolle ist auch so irgendwo zwischen, ich bin hier der böse Onkel so ein bisschen und
also in seiner Funktion ist er ja der hohe Priester.
Genau, der hohe Priester und
der steht quasi zwischen dem dunklen Lord und seiner Gefolgschaft.
Genau.
Glaub, relativ direkt, ne?
Ja. Und war jetzt auch, oder ich sag mal, also Zelda fand ich jetzt eher merkwürdiger und unberechenbarer als irgendwie Father Blackwood. Wo ja irgendwie schon klar war, was irgendwie seine Rolle ist und so. Dann natürlich später irgendwie stellt sich heraus, dass er auch doch etwas durchtriebener ist und dass sich ja dann rausstellt, dass er der Vater von Prudence ist und sie dann dadurch diesem Königin sein bei dem
Fest des Festmahls.
Fest des Festmahls, dem Kannibalismus, Kannibalenfestmahl da irgendwie entkommt. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt da nochmal.
Die aktuelle Frau vom Hohepriester ist schwanger und sie wollte das Vorrecht ihres Sohnes, der geboren werden sollte, sichern und deswegen wollte sie, weil sie wusste irgendwie, dass Prudence ihre Tochter, seine Tochter ist, sie aus dem Weg räumen und hat dann das Los auf sie fallen lassen, damit sie dann getötet wird. Also war es dann wirklich nicht mal der Sinn des dunklen Lords, sondern es wäre dann einfach Mord gewesen.
Manipuliert, genau. Hast du noch irgendwelche Gedanken zu dem?
Er kommt einem natürlich erstmal irgendwie voll unmenschlich vor und dann fängt da auch irgendwie eine Affäre mit Zelda an und gibt ihr irgendwie Vorteile dafür, dass sie jetzt da irgendwie mit ihm rummacht. Später sagt aber irgendwie Nick, das ist noch so ein bisschen der Josh, glaube ich, im Vergleich zur anderen Sabrina-Serie, der dann später kommt und so auf der anderen Schule und dann lernen sie sich kennen und das ist erstmal, nein, ich liebe Harvey, aber du bist auch ganz schnuckelig. und der ist halt so, so ein erfahrener Zauberer, er ist halt so für diese andere Welt irgendwie der Mann, der für sie irgendwie interessant ist, aber der sagt dann irgendwann so, ich beneide euch Sterbliche, weil ihr Liebe oder weil sie eine Halbsterbliche ist, dass sie keine Liebe empfinden können und dass es bei ihnen eher Lust ist und deswegen macht es ja eigentlich voll Sinn, dass der Hohepriester so drauf ist, deswegen ist das in deren Kreisen wahrscheinlich gar nichts Schlimmes und für Zelda vielleicht auch okay, weil sie dann ja wahrscheinlich auch nicht lieben kann, sondern es auch alles lustbasiert ist, von denen denkt man erst so, boah, voll der Arsch und der betrügt sie voll und sie ist doch schwanger und was machst du da? Aber wenn es bei ihnen sowas wie Liebe und Leben für immer zusammen nicht gibt, dann macht das ja schon wieder mehr Sinn. Sonst ist aber man so als Zuschauer findet man ihn schon eigentlich ein bisschen scheiße.
Ja, genau, ist jetzt
Er will sie halt so drängen, so in die Richtung, ja, trag dich in dieses Buch ein, damit du dann wirklich zu dieser Religion gehörst, für diese Taufe. Und der hält auch irgendwie Sachen hinterm Berg und viele verheimlichen Sachen vor Sabrina und er ist halt irgendwie einer davon. Und das ist irgendwie nicht so, weiß noch nicht genau, wo das mit ihm hingeht. Ich glaube nicht, dass der sich noch als durchgängig guter Mensch irgendwie entpuppt.
Ja, genau. Das, aber also, man hat ja so, in manchen Serien gibt es ja so den absoluten Hasscharakter, also um jetzt Game of Thrones als Beispiel zu nennen, gibt es ja hier den, wie heißt der, Joffrey. So die Serie gesehen?
Nein.
Ah, macht nichts.
Ich hänge ein bisschen hinterher. Hey, ich habe Sabrina geguckt.
Kannst du ja nächstes Jahr, kannst du ja dann ganz in Ruhe das am Stück gucken, kommt die letzte Staffel.
Ja, das habe ich schon sehr viele Filme genannt, die ich jetzt irgendwie schon so nebenbei, wenn man sagt, ah ja, den müsste ich, oh ja, das müsste ich auch mal gucken, ja.
Ja, ich habe auch, also ich könnte diesen Easter Eggs Referentenartikel durchlesen, habe auch so, ja, okay, ja, aber das sind auch das Großteil, also das Horror-Genre ist jetzt so filmtechnisch auch nicht so meins, ne? Also,
ach doch, ich mag Horrorfilme schon ganz gerne.
Da fehlen auf meiner Liste auch noch einige. Auf jeden Fall, also hier in der Sabrina gibt es jetzt keinen so einen Charakter, wo man sagt, ah, den hasse ich total.
Doch, den Vater von den Kinkels. Der ist ein Arsch. Aber der hat halt, der ist halt keine Hauptrolle, aber der ist halt.
Ja, genau.
Der ist halt gegen jemanden, gegen HW und eigentlich sind wir doch alle Team HW oder vielleicht jemand Team Nick, aber so weit sind wir noch nicht. Aktuell sind wir noch alle Team HW. Und der ist halt ein schlagender Säufervater und macht schon die Beerdigung für seinen Sohn fertig, um das Geld abzukassieren, was ihm jetzt aus dem Verlust entstanden ist. Und der ist halt ein Arsch. Aber von den anderen Figuren, die sind halt so, dass man noch nicht weiß, was die jetzt wirklich sind. Und manchmal haben sie weiche Momente und dann sind wieder Arschlöcher, selbst die Tanten. Außer Ambrose. Ambrose finde ich eigentlich durchgängig ziemlich cool.
Ja, genau. Ambrose ist so einer der coolen Charaktere, ja.
Genau, aber wirklich ein Hasscharakter. Da sind halt zu viele Dämonen und dunkle Lorde. Daneben sehen die alle gar nicht so schlimm aus. Und man weiß halt nicht, was für ein Spiel sie treiben. Also es ist noch viel in der Schwebe und es kommt immer wieder was Neues raus. Und man weiß nicht, wo genau es hinführt. Deswegen, glaube ich, kann man sich noch nicht so ganz darauf festlegen.
Oh Gott. Soll ich mal hier eben muten?
Nicht jetzt. Peter. Wenn ich bin. Ja.
So.
Ja.
Jetzt, wir wurden unterbrochen. Ich muss sagen, achso, genau, also wir haben jetzt schon so ein bisschen, wo was uns gefällt, vielleicht noch kurz so ein bisschen, was uns nicht so gefällt, also wie gesagt, ich hätte gern mehr Katzen-Content, mehr Salem drinne, dass er auch, damit habe ich ja dann auch gerechnet, als ich gemerkt habe, okay, Salem ist jetzt hier nicht, ist jetzt hier doch nochmal deutlich anders ausgelegt als in der alten Serie, aber dass es so ein paar so, ja, dass er plötzlich irgendwie so aus dem Gebüsch, als die Rettung rausgesprungen kommt oder irgendwen, weiß ich nicht, so brutal anspringt. Meine oder
hat das
zerkratzt.
Ja schon mal gemacht.
Ja, genau, oder also irgendwie seiner Begleiterrolle, Beschützerrolle irgendwie ein bisschen mehr nachkommt.
Vielleicht macht das ja noch, wie gesagt, der Rabe hat ja schon gesprochen.
Ja, genau.
Also denke ich auch auf die zweite Staffel, wahrscheinlich irgendwann.
Ja, vielleicht ist es auch so eine Rolle, dass der Kater sich denkt so, das geht noch alles, das hat sie noch im Griff und er quasi sagt so, okay, wenn's brennt, dann springe ich dann doch mal ein irgendwie, die Kacke wirklich am Dampfen ist. Dann, was ich auch gelesen habe auf Twitter, was so ein komisches Stilmittel war, so komische Unschärfen, die man mal immer wieder hat, so wo man zum Anfang immer denkt,
aber die fand ich eigentlich ganz hübsch.
Dass das so irgendwas zu bedeuten hat, aber das war mal so, was was wollt ihr uns damit sagen? So, also normal ist es ja irgendwie für irgendwer lugt hinter der Ecke vor oder so Traumsequenzen oder so oder irgendwelche Visionen oder so, aber hier ist es immer mal wieder aufgetaucht. Mal, nee,
ist mir
mal stärker, mal weniger stark.
Genau, ich könnte jetzt nicht sagen, in welchem Muster das passiert ist.
Ich auch nicht.
Ob das irgendwie dann was Zauberisches hatte oder irgendwas Beklommenes. Es war halt nur so am Außenrand des Sichtfeldes und auf was Bestimmtes scharf gestellt.
Mhm.
Aber insgesamt hat mir die Bildsprache eigentlich ganz gut gefallen, auch mit diesen Unschärfen manchmal. Aber ja, genau, das System dahinter habe ich nicht verstanden. Das müsste ich jetzt, mir jetzt wahrscheinlich nochmal angucken, um zu gucken, ob es da ein System gibt. Aber wenn ich es nicht beim Gucken verstehe, dann ist es vielleicht auch ein bisschen zu gewollt.
Ja. Ansonsten ist mir jetzt so spontan, wenn ich jetzt vielleicht nochmal den einen oder anderen Podcast drüber höre, wo noch was zur Sprache kommt, fällt mir nur noch was ein. Aber ansonsten war ich jetzt auch soweit zufrieden. Na, was wir im Vorgespräch hatten, ich habe, glaube ich, bis also die ersten paar Folgen hatte ich geguckt und dann habe ich auf einem Sonntag so bis irgendwie Folge 7 geguckt und dann war ich aber so weit, dass ich dachte so, oh, jetzt muss ich auch mal irgendwas anderes gucken. Also so am Stück irgendwie ist es dann doch etwas viel, irgendwie etwas sehr, sehr düster irgendwie und ja, blutig auch. Also wie gesagt, die Altersfreigabe da ab 16 ist durchaus gerechtfertigt. Also das ist jetzt nichts, wo
man irgendwie... Ja, jetzt fällt mir gerade ein, an welche Filmfarblichkeit mich das irgendwie erinnert. Das ist irgendwie wie eine düstere, fabelhafte Welt der Amelie.
Hm.
Aber irgendwie echt in echt gruselig. Also jetzt nur von der Farbigkeit und Buntigkeit, aber alles in viel dunkler. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass der Film so dunkel ist, dass ich irgendwie echt die ganze Zeit mein Tablet putzen musste. Weil selbst auf höchster Helligkeitsstufe habe ich immer mich selber und meine Schmiertatzen da drauf gesehen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen gestern beim Gucken
genau.
Der letzten Folge.
Also
irgendwie ist es sehr düster. Also irgendwie auch ein bisschen.
Es ist so dunkel, dass du halt alle Schmierer siehst. Und
ja.
Deswegen musste ich dann immer putzen und das Tablet irgendwie so in die Ecke stellen, dass die Sonne ja nicht drauf scheint, weil sonst siehst du manche Sachen einfach nicht.
Ja.
Gut, ich habe jetzt wirklich halt auch nur auf dem Tablet geguckt, nicht auf dem großen Fernseher und sonst irgendwas. Aber das ist eigentlich nicht das Schlechteste, aber es war schon sehr, sehr, sehr dunkel.
Ja. Ja, ansonsten so die Folgenlänge war auch okay. Hier steht
relativ lang fast sogar.
Ja, Wikipedia 49 bis 64 Minuten. Mal gucken. Ob wir hier irgendwo eine Übersicht haben, wo man das mal sieht. Aber ja, wie wir vorhin schon sagten, die Folge mit dem Traumdämon, die kam irgendwie sehr lang vor.
Obwohl ich nicht weiß, ob sie die ganze Folge ausgemacht hat. Also es war halt wirklich dann so eine Dreiviertelstunde bis ein bisschen über eine Stunde. Also es war schon ganz schöner Klopper. Vielleicht war es auch nur so die Hälfte von irgendeiner Folge oder so. Das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Kopf. Ich habe die Folgen alle relativ hintereinander geguckt. Deswegen kann ich es gerade nicht mehr auseinanderhalten. Schon gar nicht, weil Netflix automatisch weitermacht.
Ja, genau.
Und es dann halt auch aber ganz gut daran anschließt. Also man hat irgendwie nicht so wirklich da so krass die Breaks drin. Und
genau,
irgendwie was
genau.
Neues fängt an, sondern es läuft super. Also man kann das irgendwie in einer Sitzung gucken und es geht dann halt irgendwie weiter, wo es aufgehört hat.
Ja, genau. Also ich fand es auch sehr schön, dass das aufgrund dessen, dass es ja eine Netflix-Produktion war, jetzt auch am Stück erschienen ist. Es gibt ja so Co-Produktionen wie jetzt zum Beispiel Better Call Saul, was schon irgendwie nochmal eine reine Fernsehserie ist, die dann halt in wöchentlicher Ausstrahlung erscheint und dann auch mal wöchentlich auf Netflix erscheint. Und dann, wenn man dann, ich jetzt beim Rewatch dann auch festgestellt habe, so, ja, doch dieses wöchentliche Erscheinen und Warten, der Zeitraum dazwischen, ist schon ein Faktor, der verloren geht, wenn man das am Stück guckt.
Ich bin gerade zu ungeduldig. Ich find's gut, dass ich es einfach gucken kann.
Ja. Ich guck mal grad.
Ich habe das gern
also
als Klotz.
Ja, die meisten Folgen tatsächlich so stehen hier so Stunde 3, 56, 55, 49 Minuten war Folge 6 mit dem Exorzismus. Ja, auch interessant, die Folge mit dem Exorzismus, mit dem Alten, war das der, wer war denn das? Der da.
Der Onkel von Susi, der in der Mine auch was gesehen hat, ja, so wie genau. Harvey als Kind.
Ja.
Und der war dann besessen von einem anderen Dämon. Und dann hat dann das erste Mal eine Hexe und nicht eine katholische Kirchenperson den Exorzismus durchgeführt.
Genau. Und die Traumfolge war gar nicht, ja, naja doch, also 53 Minuten lang.
Ich finde es ganz schön, dass Folgen jetzt auch mal unterschiedlich lang sein dürfen. Früher, als man im Fernsehen dann, glaube ich, immer so genau diesen Sendeplatz hatte, dann musste das auch schon relativ gleich sein, oder?
Ja, auch das.
Also ist doch so 20 Minuten plus oder minus?
Ja, genau, also jetzt ist es so, so.
Friends war nie 20 Minuten länger.
Nee, das war, also war so eine kleine Abweichung, je nachdem so im so einstelligen Minutenbereich, genau, aber jetzt dann keine größeren Unterschiede, dass dann irgendwie das Staffelfinale mal irgendwie 10, 20 Minuten länger ist, genau. Das gab's früher so nicht. Hin und wieder merkt man dann auch, also bei Stromberg zum Beispiel, bin ich großer Fan von, da gibt's eine Folge, die, ich hab das irgendwann mal auf Netflix geguckt und die haben da die TV-Episoden und da gibt's eine Folge, wo man wirklich merkt, dass sie da sehr viel geschnitten haben, weil es irgendwie sehr viel Szenen gibt, da merkst du, oh, da fehlt jetzt der Anfang. Also da merkt man es nicht nur, weil man das immer die volle Fassung gesehen hat, sondern weil bei Szenen irgendwie der Schluss noch fehlt oder der Eingang in diese Szene sozusagen, dass, also statt dann, dass man noch sieht, wie er irgendwo reinkommt, ist er schon drin und im Dialog sozusagen. Das gibt's ja.
Krass. Nee, da merkt man schon bei Sabrina, dass Sachen halt so lange dauern, wie sie dauern.
Genau.
Und dass man hat nie das Gefühl, dass an irgendeiner Stelle die Handlung, dass die, oh, da hätten sie jetzt keine Zeit mehr oder oh, das ist jetzt aber voll das lose Ende. Was mir, ein Handlungsstrang, der mir irgendwie noch fehlt, war diese Leiche, die irgendwann mal eingetragen wurde, wo man dann wusste, ah, es ist ein Hexer und er wurde getötet.
Mhm.
Ich glaube, das wurde nicht aufgelöst. Und irgendwann gab es ja nur diesen Anruf, dass seine Adoptiveltern sich selber umgebracht hätten. Aber das wurde dann nicht weiter verhandelt. Ich weiß nicht, ob das in der zweiten Staffel nochmal wichtig wird oder wurde das aufgelöst? Lebst du noch?
Ja. Verschluckt. Irgendwas. Da hat sich ja Ambrose irgendwie festgestellt, dass der ja auch ein Haustier hatte und
ein Begleiter.
Ein Begleiter und auch ein Freund, also der auch schwul war. Das war ja der, mit dem er sich da später per Astralprojektion im Café trifft.
Der Luke.
Und stimmt, da wurde nicht nochmal genauer drauf eingegangen. Das war so diese typischen so Charakter-Episoden, so, wo es so ein bisschen um Ambrose ging und ja, wie so der Vorstellung seines Charakters sozusagen so.
Es kam halt in späteren Episoden auch nochmal, dass er dann irgendwann so, ja, dann war der Leguan, also dieser Begleiter, dann irgendwie verstorben.
Ja.
Dann trifft er sich nochmal mit diesem Luke und irgendwann kommt halt ja, dass seine, dann waren die Eltern, diese Adoptiveltern, die menschlichen Sterblichen zu Besuch und eigentlich wollten sie sich ja dann nochmal, hatten sie ja gebeten, sich diese Gegenstände, die er hatte, ansehen zu dürfen.
Mhm.
Und das ist dann aber nicht mehr passiert. Irgendwann kam nur der Anruf, dass sich seine Eltern umgebracht hätten. Und genau. Vielleicht gibt's da noch mal drauf. Vielleicht bringt Luke das irgendwann noch mal mit. Aber wenn, dann erst in Staffel Nummer 2.
Ja. Ich sehe gerade Riverdale zum Beispiel. Da sind die Folgen immer alle gleich lang. 42 Minuten.
Und die war auch vorrangig für Netflix produziert oder für TV?
Netflix Original steht da. Ich glaube, die war auch eine Netflix-Produktion, Riverdale in der Serie. Ja, dann, das Fazit hatten wir jetzt schon mehrmals. Also, wir sind durchaus zufrieden mit diesem Reboot und auch der Entscheidung, dass man eben keine neue Verfilmung gemacht hat, sondern sich so, also Jetzt natürlich ist es eine Verfilmung der einer neuen Comic-Reihe, aber eben, dass das man sich so die Grundlagen nimmt und dass die Figuren so ein bisschen gleich sind, so vom Optischen her jetzt, und man so ein paar wiederfindet, aber ansonsten dann doch große Unterschiede da sind und sehr viele Punkte da sind, also die reine Optik und so, und auch relativ schnell irgendwie einem klar gemacht wird, dass das jetzt eine andere Serie ist und einem dann die Trennung besser, leichter fällt. Da haben sich die für entschieden. Also das passt auch und ist auch mal was anderes. Dann habe ich gerade noch gesehen, so beim Herumklicken und Recherchieren, also zum einen soll es eine Weihnachtsfolge geben. Was war das? 14. Dezember kommt noch eine Weihnachtsfolge.
Von Sabrina.
Von Chilling Adventures of Sabrina, genau.
Mhm.
Mit Winter's Tale. Und
mit Netflix kannst du sowas machen. Ich genau. glaube, im TV-Programm, wenn deine Serie gerade nicht läuft, ist es schwer, das da reinzukriegen, oder? Auf Netflix kriegst du es dann in deinen
ja, genau,
Feed reingespült.
Bei Doctor Who gibt es, glaube ich, immer noch das Weihnachtsspecial, aber ich glaube, von der Ausstrahlung her, die fangen ja auch irgendwie immer im Herbst an oder so. Ich weiß gar nicht, ob es da auch immer so, wie viel da größere Unterschiede sind. Ansonsten, nee, gibt's da sowas eher selten, so bei den Fernsehserien. Man hat's dann eher immer, dass man irgendwelche, ja, Simpsons-Weihnachtsepisoden mitten im Sommer sieht oder so, oder.
Ja, weil die Staffel dann halt so angefangen hat.
Ja, oder das völlig durcheinander gezeigt wird, oder die Fernsehsender das nicht hinkriegen, am Tag des Murmeltiers, irgendwie, wirklich groß das Murmeltier zu zeigen oder solche Sachen. Das andere ist, was ich noch gesehen habe und jetzt auch nur lustig fand, ist Satanisten wollen Netflix verklagen.
Weil das einfach ein falsches Bild zeigt von dem, was sie was
ja,
sie so machen.
Also die Religion, beziehe mich da auf einen Artikel von ZaneJunkies.de, die religiöse Organisation des satanischen Tempels droht mit rechtlichen Schritten gegen die Netflix-Hexenserie Chilling Adventure of Sabrina. Grund ist die Baphomet-Statue aus der Zauberschule, sie soll gegen das Urheberrecht verstoßen.
Ach so, ich dachte, sie hätten jetzt inhaltliche
genau, das so,
Anmerkungen gehabt,
ja,
aber
von wie wir repräsentiert
wow, ja, darum,
werden. Ja,
darum geht's jetzt, ja, das ist der springende Punkt.
Wenn also. Es um Urheberrecht geht, hört sie doch selbst der Spaß in den Listen auf, schreiben sie hier.
Wenn sie gesagt hätten, ja, das ist voll falsch dargestellt und es bezieht sich zu sehr darauf.
Ja,
und,
genau.
Jetzt sind wir wieder die... Ach, keine Ahnung. Ich meine, mir gefällt das auch nicht so unbedingt, dass da irgendwie ständig Heil Satan und immer nicht statt Gott sei Dank, dann ist es dann immer, hoch, geheiligt sei Satan.
Ja.
So, weiß nicht, das ist jetzt auch nicht mein Cup of Tea.
Jemand hat also, mit einem passenden GIF, einem augenverdrehenden Dingsbums, hier Tony Stark.
Emoji?
Nicht Emoji, wie heißt der? Robert Downey Jr., von einem augenden rollenden Robert Downey Jr. geantwortet. Das sagt eigentlich alles sonst. Ja. Genau, zu was mir nicht gefallen hat, fiel mir noch ein. Ich hab irgendwie damit gerechnet, ach, und dann haben wir noch einen kleinen Einspieler dazu, dass der alte Cast oder dass jemand vom alten Cast mal irgendwie durchs Bild huscht, so. Oder irgendwie eine
so
kleine Rolle
Cameo
hat, so,
oder so
irgendwie Cameo hat, so, ja. Das gab's nicht, aber immerhin der alte Cast selber hat einen Tag vor der Serie Grüße ausrichten lassen. Und da gibt's noch einen kleinen Einspieler zu, den ich jetzt fast vergessen hätte, der kommt hier jetzt.
Z So tomorrow, The Chilling Adventures of Sabrina drops on Netflix, and I just wanted to send my best wishes to Kiernan Shipka, a.k.a. the new Sabrina Spellman. By the way, from one Sabrina to the other, if you're ever given the choice between a broom and a vacuum, choose the vacuum.
I just wanted to say hello to the new Harvey, Ross Lynch. I hear the new Sabrina is scarier and pretty damn twisted. I'm rooting for you, buddy. Stay alive.
I just want to say best wishes to Lucy Davis for being Aunt Hilda 2.0. And now I get to be Etta Candy. I'm so excited. Can't wait to see The Chilling Adventures of Sabrina.
I can't tell you how excited I am to see the new Chilling Adventures of Sabrina. And Miranda Otto, I wish you all the best.
From our coven to yours,
best wishes.
Best wishes.
Ja, Pretty Damn Twisted trifft es ganz gut, ne?
Ja, auch das fand ich ja nett. Also ja. Da merkt man auch, das ist halt keine Konkurrenz, es ist was Eigenständiges. Mhm. Und es ist total okay, dass das jetzt irgendwie, es ist nicht mehr das, womit man als junger Mensch irgendwie aufwächst, so wie ich, so von wegen, ja, sie geht ins College und hat Jungsprobleme oder dann sich für eine Karriere zu entscheiden, ihren ersten Nebenjob und was weiß ich, also du wächst da nicht mit. Aber es ist, mir hat super gut gefallen. Also ich bleib Team Harvey und gebe eine Cook-Empfehlung auf jeden Fall.
Ja, genau, da dem schließe ich mich an. Bin auch gespannt, wann da die zweite Staffel kommt.
2019 irgendwann, ne?
Genau, also es ist schon angekündigt für 2019 und wie gesagt, Dreharbeiten finden ja auch schon statt. Und ja, mal gucken, wann die dann kommt, und sich da jetzt auch nochmal irgendwie, dann ist so, ja, weiß nicht, also so andere Serien, die so auch jetzt düster waren, so auf, in die Zeit passen, war jetzt so Stranger Things, aber ich glaube, da kam auch die erste Staffel, die kam noch auch eher im, genau, Juni oder Juli oder so, und die zweite dann im Jahr drauf, bisschen später oder so. Na, mal schauen, das ist ja immer schwierig, irgendwie zu sagen, wann irgendwie Serien kommen. Und dann, ja, freuen wir uns erstmal auf die Weihnachtsepisode am 14. Dezember. Und gucken, was da so passiert.
Und da freue ich mich drauf.
Ja, vielleicht schauen wir dann zwischendurch nochmal ein bisschen die alte Serie. Und aber vielleicht schaue ich auch mal bei Riverdale rein, ob das was für mich ist. Gibt's ja auch auf Netflix natürlich zwischen drei Staffeln und ja.
Not sponsored.
Genau, not sponsored, leider. genau, da wollte ich ja gucken. Nee, wurde zusammen irgendwie mit Netflix, aber eher von Greg Berlanti und Warner Bros., also CW produziert, also dem Sender, wo Sabrina jetzt auch läuft. Da gibt es dann irgendwie nur wohl einen Vertrag mit Netflix, dass das bei den Video on Demand läuft. Ach genau, Netflix erwarb die exklusiven internationalen Übertragungsrechte an Riverdale. Und genau. Somit sind die Episoden ab dem 27. Januar 2017 jeweils wenige Stunden nach der US-Premiere im Originalton und in der deutschen Synchro abrufbar. Ja, ja. Was? Da haben die jetzt schon drei Staffeln? Tatsächlich.
Da hast du noch was zu tun.
Ja, genau. Im Januar letzten Jahres angefangen. Dann ging es bis in Mai rein, dann ging es im Oktober weiter. Bis Mitte Mai diesen Jahres und dann ging jetzt die dritte Staffel zum Oktober weiter. Genau, ja, stimmt. Ich kann mich erinnern, was ich immer mal wieder auf Twitter gelesen habe. Jetzt neue Staffel von neue Folge von Riverdale verfügbar. Regelmäßig.
Also
dann.
Nächste Episode Seriensprech ist dann anscheinend über Riverdale.
Ja, mal gucken. Also, eine der nächsten Folgen wird auf jeden Fall Zeichentrickserien Teil 2 sein. Das haben wir fortgesetzt auf dem Dave the Podcast 2018 und ja, ich hoffe, dass weitere Podcast-Folgen bald kommen und aufgenommen werden. Mal schauen, was sich da noch so findet. Ansonsten andere Podcast-Empfehlungen gebe ich jetzt mal direkt und auch persönlich ab. Und zwar an die Kollegin sozusagen vom Seriendialoge-Podcast, vom DWDL-Podcast mit Ulrike Klode. Und da diesen Podcast hat sie bisher immer mit Leuten aus diesem Film- und Serienbusiness gesprochen über verschiedene Serien. Und dann wieder ging es dann mal um irgendwie in einer Folge, hier bei den Arzt-Serien, was stimmt denn da und was ist Quatsch? Und jetzt in dieser Staffel geht es hauptsächlich darum, um das Serienmachen, um Hintergründe. Und jetzt in der aktuellsten Folge zum Beispiel ging es um die Location-Suche. Wie findet man eine passende Location? Da war als Gast dabei ein Location-Scout. Und der Podcast ist etwas etwas kürzere Folgenlänge, aber auch immer sehr angenehm. Und kann ich sehr empfehlen. Heißt, wie gesagt, Seriendialoge. Und dann kommen jetzt doch langsam mal zu
Ich will
Ende
auch
her.
Noch einen empfehlen. Ach
so, ja, natürlich.
Ich habe auch noch was. Und zwar was Gruseliges sogar. Ich dachte, das würde nämlich ganz gut passen.
Ja.
Ist jetzt keiner so aus unserer üblichen Deutschland-Podcast-Blase, aber irgendwie habe ich ihn sehr mögen gelernt. Das ist der The No Sleep Podcast. Ist ein amerikanischer Podcast und ist irgendwie aus so einem Reddit-Unterforum, was glaube ich No Sleep heißt, hervorgegangen. Und da werden halt so gruselige und unheimliche Geschichten vorgelesen, so sehr atmosphärisch und so ein bisschen mit auch schön vorgelesen und ein bisschen mit Geräuschen unterlegt und
so X-Factor-mäßig so.
Aber nicht so trashig.
Ja.
Also schon so wie so ein Gruselhörspiel und es ist echt unheimlich. Also nachts im Dunkeln oder ja, nachts, also jetzt, ich sitze jetzt mittlerweile im Dunkeln mit meiner LED-Kerze. Aber so, ich bin damit schon im Dunkeln so nach Hause gelaufen und dann dachte ich mir so, unheimlich.
Okay.
Den finde ich echt gut gemacht und den habe ich jetzt so über Halloween, da war ich so wieder in Gruselstimmung und dachte so, ach, jetzt ich will zwischendurch was hören, was gibt's denn da so? Und habe den dann gefunden, ohne Leerzeichen, so schreibt man den, wie ich es gerade in den Shownotes gemacht habe. Ich kann jetzt keine richtige Geschichte sagen, das sind halt, glaube ich, auch so viele Gruselgeschichten, die Leute für dieses Reddit-Forum geschrieben haben und das ist so ein bisschen wie mehr wie so ein Feature-Podcast, so Serial, American Life-Style. Die ersten 5 bis 7 Minuten kann man überspringen, da wird immer nur Werbung gemacht und ab da geht dann ungefähr so, dann gehen dann mehrere Geschichten hintereinander. Ist gut, kann man mal reinhören.
Okay.
Für die Gruselfreudigen.
Ja. Dann, was guckt man denn jetzt als nächstes, wenn man so, das ist immer dieses so, Serie ist vorbei und dann so, ach, was gucke ich denn
das
jetzt? Ach
so, das Serienloch.
Das Serienloch, so, ja. Also es gibt natürlich auf Netflix jetzt wahlweise in den Ring geworfen, sozusagen Stranger Things mit 2 Staffeln. Dark fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Was haben wir denn noch? Wie ist das bei dir? Was ist immer, hast du da so ein Thema so, Serie zu Ende? Was gucke ich jetzt als nächstes?
Ja, total. Ich finde auch, ich kann mit diesen Netflix-Serienbeschreibungen nichts anfangen. Ich lese die immer durch und denke, klingt scheiße. Und dann kann es aber total geil sein.
Ja.
Und meistens scrolle ich dann irgendwo irgendwie Twitter oder auf 9gag oder irgendwie so rum und dann sehe ich mal irgendwas, wo einer sagt, ach, das ist voll die gute Serie. Also ich brauche immer noch so persönliche Empfehlungen. Was ich in letzter Zeit total geil fand, war Brooklyn Nine-Nine.
Ja,
ich weiß nicht, ob du das schon geguckt hast.
Ja.
So eine Polizeiserie und die aber nicht so aufs Fälle lösen geht, sondern das Team ist einfach so brüllend komisch. Also da habe ich, glaube ich, wirklich mal nicht nur mehr ausgeatmet als sonst, sondern wirklich auch mal gelacht.
Mhm.
Und sonst RuPaul's Drag Race habe ich als letztes geguckt.
Okay.
Das ist so, das fand ich schön. Und Jane the Virgin, da bin ich noch dran.
Okay.
Das ist gerade dann nicht mehr ganz so gruselig, aber das sind gerade so die mich umtreiben.
Ja, ansonsten, um mal auch schamlose Eigenwerbung zu machen, Better Call Saul gibt's ja auch auf Netflix, den Ableger von nein, von Breaking Bad, und da gibt's einen begleitenden Podcast dazu, den habe ich gemacht, mit Freunden zusammen, und den Podcast dazu findet ihr unter bcsweekly.sehinsnyder.de. Und wie gesagt, die Serie auf Netflix. Ansonsten, weiß jetzt auch gerade spontan nicht, was ich weiter schaue. Ich habe immer so eins, was ich so hauptsächlich schaue, und so eins, so was so nebenbei so vor sich hin plätschert oder so, wenn man gerade aufgestanden ist oder nach Hause gekommen ist, so zum Runterkommen. Immer so verschiedene Sachen. Ansonsten, ja, podcast-technisch geht's auf jeden Fall im Januar ja weiter mit Star Trek Discovery, der die nächste Staffel, und die wir dann auch wieder besprechen. Es gibt jetzt schon diese kleinen Mini-Folgen, die aber irgendwie nur bei den Amis laufen. Und ja, mir wird jetzt so nichts weiter ein, was man passend empfehlen könnte. Es gibt ja da ja verschiedene Serien. Wie gesagt, Netflix bietet ja da ein ziemlich großes Angebot.
Ja, viel zu groß. Also ich kann mich mittlerweile nicht mehr entscheiden, und ich brauche jemanden, der mir Empfehlungen schickt.
Ja, ich hätte gern so eine TV-Funktion von Netflix, das so wie so ein Kanal oder so verschiedene Kanäle nach Genres unterteilt, und den wählt man aus und da läuft dann gerade zufällig irgendwas. Also gerne irgendwie auch mit.
Also du willst das Fernsehen neu haben.
Also Fernsehen nur halt mit Netflix-Inhalten so. Da läuft einfach irgendwas, und die Entscheidung wird einem abgenommen. Was guckt man jetzt? Und dann denkt man so, ach Mensch, ach ja, oh, das will ich jetzt sehen. So wie das Gregor in der Folge von Stranger Things auch gesagt hat, dass das fehlt ihm so ein bisschen bei den ganzen Video-on-Demand-Anbietern, dieses Ding vom Fernsehen, dass man manchmal irgendwas sieht, wo man reinseppt, wo man vorher noch gar nicht
wusste, dann so kleben bleibt,
dass man das jetzt sehen will, genau, und dann guckt man irgendwas, wo man denkt, oh ja, Mensch, der hat genau das, da habe ich jetzt Lust drauf, und dann bleibt man auch hängen und dann guckt man das. Film oder Serie. Das fehlt so ein bisschen, finde ich.
Mir würden schon bessere Beschreibungen reichen. Oder halt für die Serien, dann gibt's für Serien Trailer? Nicht so richtig, oder? Es geht immer nur die erste Folge los. Bei Filmen kannst du dir wenigstens mal einen Trailer angucken, worum es geht.
Ja, doch, für Serien gibt's auch so Trailer und Fix.
Aber dann eher wahrscheinlich auf YouTube, oder? Nicht unbedingt auf Netflix direkt?
Ja, in dieser, also je nachdem, wo man sich das irgendwie anguckt, also auf dem Apple TV oder so, oder im Browser jeweils, gibt's ja manchmal, wo man so drüber havert oder in dieser Übersicht ist, dann fängt da an, was zu spielen. Aber doch, bei den meisten gibt es auch so Trailer und mehr. Also so irgendwie verschiedene Trailer oder so nochmal ausführlichere Sachen. Aber ja, mal gucken. Netflix plant ja auch irgendwie Werbung einzuführen. Mhm. Vermutlich auch fürs eigene Programm, so wie das Amazon macht.
Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört.
Bei mir bisher noch nicht angekommen, solange es irgendwie in Maßen ist und irgendwie nur fürs eigene Programm ist, ist das ja völlig in Ordnung. Und ja, mal schauen. Vielleicht auch ins Kino gehen und dann da Bohemian Rhapsody gucken. Wenn man Queen-Fan ist, dann kann man den auf jeden Fall mitnehmen. Habe ich vorgestern Kino gesehen. Hat mir sehr gefallen. Spaß gemacht. Ja, dann machen wir jetzt den Kasten zu, ne?
Ja, können wir machen.
Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, und für deine Zeit, Ulrike.
Ja, sehr gern, immer wieder.
Und ja, mich sehr gefreut, dass da damals sofort eine Zusage kam, als du meinst, so, oder ich gesagt habe, so, darüber können wir auch mal sprechen, oder?
Ja, sicher.
Und du sofort Feuer und Flamme warst und dir jetzt auch tatsächlich die Serie auch gefallen hat.
Ja, wäre sie jetzt schlecht gewesen und ich hätte mir jetzt 12 Stunden eine Scheißserie angucken müssen, dann hätte ich es mir vielleicht nochmal anders überlegt, aber ja. Ist noch alles Yu-Gi-Yang so.
Ja. dann hoffen wir, dass die Zeit bis zur zweiten Staffel nicht allzu lange dauert, nicht allzu groß ist. Und dann hören wir uns auf jeden Fall spätestens da wieder, zur zweiten Staffel. Ne?
Oh ja.
Dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Gute Nacht da draußen, was immer du sein magst.